Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 373, heute mit Felix.
Neuer Blog.
Und Felix.
Jo, neuer Blog.
Und Markus.
Unblock, würde ich sagen. Ja,
nee.
Also dieser neue Blog unblockt.
Okay, na gut. Müssen wir schauen.
Okay. Und ich bin Ingo. Hallo.
Hallo, Ingo.
Willkommen im neuen Jahr.
Das ist schon wieder so weit, oder was?
Stimmt, rübergekommen
seid. Da war ja was, ne?
Ah, scheiße.
Ja. Habe ich schon wieder verdrängt.
Was sind wir jetzt? 2023?
Ja, irgend sowas.
Ja, irgend sowas.
1982.
1996.
Nein! Nicht schon am Anfang der Sendung.
Wir können es überall einbauen. Das ist einfach hoffnungslos.
Ja. Es wird auch nie weggehen, ja.
Es wird immer 1996 bleiben.
Tja.
Irgendwann wird es 2096 sein. Das ist meine Vorhersage.
Das ist 2096, meine Freunde, das wäre 20.
Es macht aber das Gleiche, also das gleiche Lied einfach.
Ja, einfach mit.
Kannst jedenfalls
100 Jahre vorher, nachher.
Jedenfalls eins der schönsten Wörter im Deutschen, dieses Jein.
Ach so.
Gibt's, glaube ich, sonst auch nirgendwo. Deutsch ist einfach eine schöne Sprache.
Ja. Mhm. Deutsche Sprache, schöne Sprache.
Genau. Nur da kann man so lustige Dinge tun. Okay, also ihr seid alle gut rübergekommen?
Oh ja.
Ohne Blessuren?
Ja.
Ja. Ich hoffe, unsere Hörer natürlich auch. Und wir haben schon so krass viele Sachen gemacht dieses Jahr. Wir können uns jetzt eigentlich schon zurücklehnen, würde ich sagen. Es ist schon so viel gebaut, so viel kaputt gegangen. Naja, kaputt.
Das reicht fürs Jahr, meinst du?
Ja.
Das reicht schon total fürs Jahr. Also, ich würde sagen, das ist schon total krass.
Erzähl doch mal.
Machen wir unter Themen? Oder machen wir das
so? Ja, machen wir unter Themen.
Blast? Oder,
komm, was jetzt?
Ja, deine Blast from the Past, ja. Blast from the Past.
Ach so, und das ist aber nicht, ist ja, nee, das geht ja nicht unter die, nee, das stimmt ja. Ist ja gerade erst passiert, ja. Kann man nicht unter die Past machen.
Ja, eigentlich.
Gut, also ich kopiere es in Themen. Ich hab's gehört, wir kopieren es in Themen, gut.
Gut, dann kopiere es in Themen. Dann fange ich wirklich trotzdem Blast from the Past an. Ich habe ja letztes Mal rumgeheult über diese eine Seagate-Platte, die irgendwie kaputt gegangen ist bei mir. Irgendwie drei Wochen, nachdem ein Jahr rum war. Und der Händler hat mir einfach nur so eine scheiß Antwort gegeben. Und ich habe dann tatsächlich hier auf der Hinfahrt vom Kongress, naja, irgendwann habe ich mich dann hingesetzt, habe ein bisschen recherchiert. Hab irgendwie diese Platte registriert beim Hersteller bei Seagate und hab gesagt, ist put.
Mhm.
Und dann musste man sie zurückschicken und gestern kam eine neue Platte.
Ha, huh.
Das ist nice.
Fand ich nice.
Cool, Platte, wohin musstest du die schicken?
Schrottplatz direkt wahrscheinlich.
Nach Schieß mich tot. Also keine Ahnung, zu irgendeinem Ups-Hub. Was auch immer die damit dann gemacht haben.
Du kannst es dir vorstellen, sagen, was die damit gemacht haben.
Die legen die in einen Karton und wenn der Karton voll ist, schicken die das zurück ins Seagate-Labor und da wird exakt nachvollzogen, was mit jeder einzelnen Platte passiert ist, um die nächste Generation besser zu machen.
Ja, stimmt. Genau so machen die das. Mhm.
Bestimmt.
Mhm. Oder die schreiben einfach refurbished drauf und verkaufen die nochmal. Tada.
Genau. Genau, da wird einmal nochmal so Magic drüber gejagt und der Nächste wundert sich, warum.
Genau, wird einmal der Error-Counter zurückgesetzt und go.
Ja.
Das wäre lustig, wenn es nicht stimmen würde.
Weißt du's?
Hat da jemand Insight?
Ich kann euch ja mal die Seriennummer rumschicken und ihr könnt gucken, ob die Nummer irgendwann wieder auftaucht.
Mhm. Sehr wahrscheinlich.
Ja. Also die neue, oder die Platte, die ich zurückgekriegt habe, sieht auch anders aus. Die sieht nicht mehr ganz so bunt labelig aus wie die vorher. Ich kann auch noch nicht sagen, ob sie tut, weil das habe ich jetzt heute noch nicht geschafft auszuprobieren. Aber fand ich trotzdem nett, dass es dann auch so relativ schnell ging, tatsächlich Platte wegschicken und es kam keine Rückfrage, es kam dann jetzt einfach eine neue.
das war die Festplatte, wo du selber das Interface da noch dran gelötet hast, um die Daten rauszubekommen? Nee. Also du hast mehrere kaputte Festplatten.
Ich mach ständig Festplatten kaputt.
Ah ja.
Du weißt ja, die Festplattenpreise sind so hoch, dass man die sich jetzt kaputt machen muss, um dann
neu zu bekommen. Nee.
Ja, klar, für die Wirtschaft, ist doch klar.
Nein, das war eine Festplatte im NAS, die einfach irgendwann gesagt hat, du, ich habe hier so viele Smart-Fehler, ich will nicht mehr. Nimm mich mal raus. Und da war ich ja dann etwas angesäuert, dass irgendwie der Händler da so doof reagiert hat. Er hätte ja auch sagen können, hier, kein Problem, Alter, da, Seagate, tipp da mal ein, da wirst du geholfen. Aber das haben sie eben nicht gemacht, sondern sie haben einfach so eine schwachsinnige Antwort mir gegeben. Ja, sind wir nicht zuständig, habe keine Ahnung von Kunde, geh weg mir vom Pelz. Und das war irgendwie nicht so nice.
Ja.
Jo, aber nice ist, dass es jetzt eine neue gibt und ich kann nächstes Mal vielleicht sagen, ob sie auch tut, aber ich gehe stark davon aus, dass sie mir jetzt nicht eine Festplatte geschickt haben, die nicht mehr funktioniert. So, das war der eine Tag und dann das andere, wir hatten ja, weiß ich nicht, haben wir darüber geredet oder war das irgendwie im Nachgang, wir müssten mal irgendwie zählen, wie oft wir sagen, niemals updaten oder wir sagen immer direkt updaten, weil Sicherheitslücken und besser. Vielleicht kann da mal jemand über unsere Sendung so einen Counter bauen, was wir mehr empfehlen.
Ich glaube, das linkt so ein bisschen in die Topic von den Statistiken, die wir das letzte Mal angeschaut haben. Da hat uns im Kommentar auch nochmal jemand drauf hingewiesen. Wir haben uns ein bisschen selber verwirrt mit den Prozentzahlen zur Sendungszeit. Das ist nicht die Redezeit, sondern das ist, ja, wie viele Stunden du im Prinzip an den Sendungen beteiligt warst. Das heißt, es nivelliert halt so ein bisschen, dass wenn ich an einer kurzen Sendung dabei war und du an einer 4-Stunden-Sendung dabei warst, dass das nicht gleich viel zählt.
War ja ein bisschen anders. Ihr habt ja die langen Sendungen gemacht und ich habe ab und zu mal so eine kurze Sendung mitgemacht. Wir müssen jetzt mal was raushauen und dann waren wir irgendwie nur zu zweit. Und ihr macht einfach dann mal irgendwie so eine 4-5-Stunden-Sendung, weil because we can oder so.
Genau.
Ja.
Und ja,
aber genau. Schöner wäre natürlich, wenn tatsächlich jemand irgendwie rausfindet, wer wie viel gesprochen hat. Das würde sich aus den Statistiken auch rauslesen lassen. Aber diesen Wert haben wir nicht ausgerechnet.
Genau, weil wir beziehen diese Auphonic-Daten aktuell noch nicht mit in die Statistik ein. Wäre technisch möglich, die Daten wären da, wir machen es einfach noch nicht. Vielleicht dann nächstes Jahr, vielleicht kann das jemand contributen. Ja, let's see.
Habt ihr in jedem Fall Aufgaben schon mal? Ich meine, wer Lust hat, sich in sowas reinzubuddeln, ne? Also sowohl aus den letzten Sendungen irgendwie rauszufinden, wie oft wir, also die Daten liegen ja vor, sind ja transkripiert. Alle Sachen von unseren, also zumindest von den letzten über 100 Ausgaben definitiv. Also die ersten ja alle nicht, aber keine Ahnung, seit Auphonic das anbietet, rendere ich das mit raus und seitdem könnte man theoretisch gucken, erstens wie viel lange spricht und auch, wie oft wir sagen, immer auf jeden Fall updaten oder niemals um Gottes Willen, Sicherheit durch Ignoranz, einfach nie updaten, viel besser. Genau, könnt ihr gerade rauskriegen. So, jetzt das nächste Thema, da kann ich nichts zu sagen, aber ich weiß nicht, ob...
Ja, das ist von mir, weil ich habe ja wir haben vor zwei Sendungen über Karakeep, hieß es anders, wie hieß es?
Horder.
Horder. Karakeep gesprochen und dann habe ich letzte Sendung gesagt, ja, ich habe es mal angeschaut und sieht ganz cool aus, aber auf der iOS-App gibt es keinen Direct Share. Das muss ich zurücknehmen oder Quick Share. Ja. Nach der Sendung habe ich es dann gefunden. Es war bestimmt vorher nicht da. Es war bestimmt ein Update, das reingekommen ist.
Ja. Sie haben dich live gehört und gesagt so, ah ja, dann bauen wir das halt. Wenn Markus das möchte, dann...
Dann werfen wir kurz die AI an und dann baut ihr das für uns.
Genau. Und jetzt kann ich auch, jetzt bin ich happy, jetzt kann ich direkt mit der Teilen-Taste da Dinge drin ablegen und das tut das, was es soll.
Ich habe mal bei dem Karakeep diesen AI-Shit ausprobiert, also dass er zu allen Sachen Tags und so Krams dazu macht und das ist ganz witzig auf jeden Fall. Weiß nicht, ob es wirklich notwendig ist, aber funktioniert auf jeden Fall.
Ja, das habe ich auch aktiv. Und was ich auch cool finde, ist, dass man sagen kann, Offline-Copies zu jedem Eintrag. Mhm. Und dann kann der Offline-Archive ziehen und auch Preserve as PDF. Also, dass er sich dann dazu ein PDF ablegt.
Mhm. Bei diesen AI-Settings gibt es noch die Möglichkeit, dass man seine eigenen Regeln dazu macht. Und was ich jetzt zum Beispiel drin habe, ist, wenn der Text-Content so 3D-Modell oder 3D-Design ist, dann soll er den Tag to print dazu machen. Und dann finde ich, dann taggt er die quasi automatisch so.
Ja, cool. Ja.
Und das ist schon witzig auf jeden Fall. Also dann.
Gut, brauche ich das also auch, muss ich das jetzt auch installieren?
Kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Das ist schon ganz nice.
Mache ich jetzt mal. Gut. Ja.
Ich kann dir auch einen Account geben, wenn du das lieber machen willst. Genau.
Da brauche ich auch noch einen Account dafür. Okay.
Ja, du brauchst, also entweder das Deployment oder du brauchst bei jemand anders, der es deployed hat, einen Account. Die zwei Möglichkeiten hast du quasi.
Aha. Ja, dann nehme ich irgendwo einen Account.
Ja, perfekt. Dann mach es. Bitte sehr.
Kann man da Keycloak anbinden?
Das wäre jetzt die Aufgabe für dich.
Aber das ist ja, genau, da brauchst du ein eigenes Deployment. Da geht es nicht mehr so rum.
Ja, aber ich Markus hat ja ein eigenes Deployment.
Ja,
das ja, ist cool. Aber wahrscheinlich nur für sich und seine Family oder so.
Bis jetzt nur für mich.
Ah, naja, dann
ist das mal evaluieren.
Genau, ja, bei mir ist es auch gerade nur intern, also im lokalen Netzwerk und die App und so funktioniert auch alles, wenn du sagst, im lokalen Netzwerk. Geht es halt nur lokal, beziehungsweise im VPN. Aber es funktioniert schon.
Okay, ich sehe, das ist unser nächstes Projekt.
Unser Projekt. Markus, du hast ein Projekt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Shoot, shoot.
Gut, dann kommen wir zum Toten der Woche. Toter der Woche ist
Microsoft.
Microsoft Office.
Naja, also, close enough.
Ja, also Microsoft Office ist vorbei. Synonym? Wir sind post Microsoft Office. Wir sind jetzt Microsoft 365 Copilot.
Seriously? Ta.
Yep, ist so.
Haben Sie AI, mehr. Haben Sie die AI gefragt?
Ja, die haben gefragt, wie sie heißen will. Ja. Wie Microsoft Office jetzt heißen soll. Und dass es so zukunftsträchtig ist und so.
Hm. Geil.
Ja. Was, also, ja, genau.
Haben die das jetzt einfach umgenannt oder ich blick's nicht?
Ja. Es gibt kein Microsoft Office von mehr. Also es ist vorbei.
Aber es
die
gibt
Microsoft 365 Copilot Ad in Klammern Formerly Office. Das ist dieses ganze Cloud-Shit. Dieses
ja, aber ganze Office gibt's immer noch. Also das Non-Subscription-Dingsy gibt's immer noch. It's still called Office.
Ja, ja, genau. Also,
achso, ich dachte, das heißt dann Microsoft 365 Offline oder so.
Genau. Offline AI.
Minus AI. The boring shit genau. Heißt es dann.
Genau, die hat nochmal auch so eine Microsoft Windows End Edition und so. Dann können wir doch hier
End
Microsoft
Edition.
Nee, N war doch irgendwie ohne Media Player oder sowas. So. Erinnert ihr euch noch, als die EU irgendwie gesagt hat, ja, Office dürfen sie zwar bündeln und einen Internet Explorer bestimmt auch, aber wir wollen diesen Media Player daraus nehmen, der sowieso keiner benutzt hat, glaube ich, aber sei es drum. Den haben sie doch dann rausgenommen.
Ah, ja,
diese N-Edition?
Keine Ahnung, Mann. Ich kann mich da überhaupt
gar nicht erinnern. War das einfach für Enterprise? Windows?
Enterprise mit N geschrieben, oder was?
Ja.
Microsoft Enterprise.
Oh Gott.
Ja, ja, genau. Microsoft Enterprise.
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 Oh, sehr schön. Okay.
Same functionality as other editions of Windows, except for media-related technologies, Windows Media Player and certain pre-installed media apps.
Ja. Wow. Das hieß N, oder?
Das hieß N, ja. Das war irgendwie Windows 10 N.
Ja, siehst du. Nicht, dass es irgendjemand benutzt hätte, aber.
Oder gewusst hat, dass es gibt.
Ja, siehst du, was alles verrückt. In meinem Kopf ein Hinterstübchen hängen geblieben ist.
Ja, schon ein
an
bisschen
sinnlosen weirder. Informationen für 300.
Ja. Ja. Kannst du ja auch nichts von kaufen.
Nee.
Vielleicht?
Vielleicht eine Office-Lizenz. Nee, gibt's ja nicht mehr. Oh, schade.
Kannst ja mal fragen, ob du was bekommst.
Ja, kann ich fragen. Ich habe bestimmt genug Office-Lizenzen, ich weiß es bloß nicht.
Nee, du hast das jetzt, wie heißt es schon wieder? Microsoft
365
ja,
Sloppy-Version.
Ja.
Tja.
Ist ja, ja. Gut, nee, okay. Ist mir eigentlich Latte, wie sie das Ding nennen.
Weiter.
Ganz ehrlich. Benutze ich eh nicht. Von dem her, mein LibreOffice tut und also wenn ich mal Office machen muss, dann tut es auch mein LibreOffice und alles andere ist mir eigentlich Schnurzpiep.
Das ist schön.
Aber ich habe ja letztens tatsächlich auch ein Interview mit Leuten von Apache OpenOffice gemacht.
Mhm.
Ja. Könnt ihr euch freuen, kommt in der nächsten Radio-Duck-Sendung.
Okay. Oder wenn du mal mit dem Pöttingen redest, dann ist es ja auch Microsoft. Oder dem Flydie.
Ja, aber die machen kein Office, oder?
Sagst du jetzt so?
Das ist alles das Gleiche. GitHub ist bald auch Part von Microsoft.
Genau, das ist genau. Microsoft Copilot 365 for Code oder so.
Ja. Microsoft Code 365, ja.
Ja, okay. Microsoft 365 Copilot Code oder so. Ja, so ist es. Es geht schnell. Dann heißt es auf einmal noch Shit. Ich weiß auch nicht, was es soll, muss ich sagen, aber es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal.
Ich bin ja fast überrascht, dass sie GitHub und Co. nicht direkt irgendwie in ihr Microsoft-Chisel eingebaut haben. Also, dass du quasi, um GitHub zu benutzen, brauchst du einen Microsoft-Account. Mhm.
Aber
ich meine, so ein bisschen mit Minecraft haben sie es ja gemacht, ne? Da brauchst du ja mittlerweile einen Microsoft-Account, glaube ich. Aber so bei diesen anderen, ja, bei LinkedIn und GitHub und so, das wäre halt dann auch nochmal ein bisschen mehr evil, keine Ahnung, wenn sie das auch gemacht hätten.
Ja,
wundert mich aber das.
Ich glaube aber, GitHub ist jetzt Teil von ihrem Copilot AI.
Oh nein.
Also es ist halt nicht irgendwie in Developer irgendwas drin, sondern es ist halt in AI. Also GitHub ist halt einfach eine Data Source für ihr Copilot AI Zeug. Und das ist halt der Main Focus. So wie ich das mal verstanden habe. Was schon auch, naja.
Das heißt, das ist was Gutes? Hört sich nicht so gut an.
Das heißt halt, ihr Core-Fokus ist, Daten für das AI-Zeug zu generieren.
Ach so, okay. Ja gut, das war, ja okay.
Ihr Core-Fokus ist halt nicht irgendwie Entwickler zu befähigen, da coole Dinge zu machen oder so, oder eine stabile Plattform zu haben oder
sondern so all die Daten abzugreifen, damit sie mehr AI machen können.
Genau.
Okay, verstanden. Mhm.
Und darum, ja, ich glaube nicht, dass es was Gutes ist, aber
es ist auf jeden Fall etwas.
Ja. Leute migrieren ja auch weg, also so ist es ja nicht. So gut scheint es nicht zu laufen.
Ja, die Frage ist, wie groß diese Bewegung wirklich ist.
Oder also, ob du nur von den lauten Leuten hörst, aber von der.
Ja, oder ob es halt nur so eine kleine Bubble ist und die Masse immer noch da ist und.
Ja, ja. Also sie haben sicher noch genug Chancen, das nochmal rumzureißen. Aber wenn der Service halt immer schlechter und schlechter wird, dann werden irgendwann halt auch genug Leute wegziehen, dass es halt diesen Netzwerkeffekt nicht mehr so gibt, warum man aktuell noch halt auf GitHub ist.
Mhm. Was war die Alternative? Codeberg, oder?
Codeberg zum Beispiel.
Was, da gibt es noch was anderes.
GitLab.
Oder
oh, weil es halt auch.
Ja, und Source gibt's noch. Fängt dann die Diskussion an, ob Forgio oder GitLab oder Git.
Nee, Git geht nicht mehr, oder? Forgio.
Ja, Git gibt's schon noch.
Git willst du nicht mehr haben, wenn dann gibt's ja Forgio, ja.
Mhm. Forgio.
Ich weiß zwar auch nicht so genau, was, also irgendwie gibt es beides noch.
Nee, das eine ist ein Fork und das andere ist das Müllding, was du nicht mehr haben willst.
Ja, aber warum ist es das Müllding, das du nicht mehr haben willst?
Ja, weil du es nicht mehr haben willst, deswegen ist es Müllding.
Ah ja, gut.
Nee, weil die auch irgendeinen Move gemacht haben, wo du gesagt hast, nee, willst du eigentlich nicht mehr. Hatten wir, glaube ich, auch in der Sendung, aber ich habe es auch schon wieder vergessen.
Ja, ich, keine Ahnung.
Also die haben auch irgendwas gemacht, was dann eben.
Aber irgendwie gewisse Dinge, die, glaube ich, dann in Gitti jetzt gefixt worden sind, sind in Forgio dann nicht mehr gefixt worden und so. Das ist alles ein bisschen komisch. Keine Ahnung, ich habe den Überblick nicht. Aber ich habe auch einfach geswitcht, weil Leute gesagt haben, muss man.
Genau.
Ach so. Es gibt irgendein, also die Gitti Limited, irgendwelche Kostenpflichten, die Dienste angeboten. Und das hat, warum auch immer, ich meine, kostenpflichtige Dienste muss ja erstmal nicht das Problem sein, aber wenn es vielleicht die Open-Source-Variante gar nicht mehr gibt. Und daraus ist eben dieser Forgio-Fork entstanden und der wird ja jetzt vom Codeberg e.V. weiterentwickelt. Und genau, man sieht immer mehr Forgio Instanzen aufpoppen. Und insbesondere interessant ist ja auch, dass sie eben so ein Federation an so ein paar Stellen gerade mit beim Einbauen sind. Also dann wird es erst richtig lustig, wenn du dann tatsächlich über Forger-Instanzen hinweg irgendwie, also das Erste, was sie, glaube ich, implementiert haben, das, was zwar jetzt irgendwie gefühlt am langweiligsten ist, dass du diese GitHub-Stars oder Forger-Sternchen dann irgendwie über Instanzen verteilen kannst.
Das war schon das Langweiligste, aber das war natürlich die Low-Hanging Fruit. Also, dass sie konnten da das Feature ausprobieren, ohne direkt was einzuführen, was weh tut, wenn es nicht funktionieren sollte.
Ja, das stimmt auch wieder. Genau. Aber wenn das dann mal richtig föderiert funktioniert und wenn es dann quasi egal ist, wo der Code und wo die Issues liegen und du verteilt wirklich mit verschiedenen Instanzen, die eben föderieren wollen.
Ja, aber gibt's da Progress? Gibt's da irgendwie, ja, weil, ja. Also funktioniert da irgendwas doch schon von?
Ja, hab ja, ich
das mit dem gesagt. Sternchen. Die Sternchen funktionieren.
Ah, ja.
Okay, na gut.
Das,
genau, da gab's
der Teil,
einen Vortrag,
der mir am egalsten ist, aber ja.
Ja, aber das war ja genau die Idee. Das hat man schon gesagt. Das,
genau. Da gab es einen Vortrag auf der Frostcon, ne?
Mhm.
Also ich hab das zumindest von der Frostcon, können wir nochmal raussuchen. Da gab es einen Vortrag von, ich hoffe, der ist aufgezeichnet, dann könnt ihr euch den angucken. Weil, genau. Also da gibt es Progress, da ist ein kleines Team dahinter, die so nach und nach, wie es gerade zeitlich passt, diese Features nach und nach entwickeln. Und dann könnte das natürlich richtig cool sein. Weil das ist ja was jetzt bei GitLab zum Beispiel auch nicht geht. Ne? Jeder hat seine eigene GitLab-Instanz, aber die können eben nicht untereinander irgendeine Art von Federation machen. Gut, jetzt sind wir nach Forgio abgedriftet. Und wo waren wir eigentlich? Wir waren
Microsoft.
Du könntest halt die nächste Kategorie sagen. Dann,
genau,
dann wird es vorwärts gehen.
Kommen wir zum Untoten der Woche. Was habt ihr mitgebracht?
C++.
Wieso?
C++ ist tot.
Es ist ein bisschen vorgezogen. Ja, Leute sagen ja immer, es gibt dieses Rust und so.
Ja, ist ja auch so.
Alle machen Rust.
Ja.
Und dann gibt es diesen einen C++-Menschen, Herb Sutter. Mhm. Und der sagt, nee, C++ ist schon noch hier und ist halt auch.
Und wenn der das sagt, ist okay, oder was? Was ist jetzt die Aussage? Ne?
Nee, die Aussage ist, er ist natürlich so ein C++-Guy, aber es halt auch, die Numbers sind halt schon auch so, dass C++-Usage geht hoch. Also es wird halt mehr C++.
Was, in Lines of Code oder was?
In Developer Popularity by Programming Language Community.
Hä?
Was auch immer das heißt.
Was bedeutet das? Was
bedeutet Leute, also es wird immer noch viel C++ programmiert. Und das, ich glaube, das ist schon so, weil auch also dieses ganze SCUDA-Zeug und so, das ist halt alles C++. Also ganz viel von diesem AI-Zeug ist halt C++-Code in the end. Weil, ja, du hast dein Python irgendwie oben drauf, aber unten drunter brauchst du ja dann trotzdem irgendwas, was ein bisschen schneller als Backend-Language, brauchst du halt trotzdem irgendwas, was ein bisschen schneller ist. Und jetzt gerade, ja, wo hier ja Strom und Zeug halt limited ist, sind Programmiersprachen, wo du viel Output pro reingesteckten Strom und so rausbekommst, natürlich interessant. Und das sind nun mal halt C, C++ und Rust. Und ja, und er macht hier noch so ein bisschen ein Argument von, dass C++ halt auch gar nicht so unsicher ist und dass das halt so ein bisschen auch einfach inflated ist, weil es halt häufig mit C zusammen gesteckt wird und es ist einfach C, C++, obwohl es halt zwei unabhängige Sprachen sind. Es ist ein bisschen so, wie wenn du hingehst und sagst so, ja, irgendwie Go und C Sharp. Wenn
er gesagt hat, ist User Error. Ja, die ganzen Fehler, das ist gar nicht von der Sprache, sondern von den Leuten, die es benutzen.
Ja, nee, aber es ist halt so ein bisschen, also wenn du in deiner Statistik sagst, ja, es ist C und C++, dann kannst du ja auch sagen, ja, okay, und wir schauen halt die Bugs an von Python und Ruby zusammen und werfen die einfach in eine Kategorie, weil wir sagen, ja, die sind halt similar. Aber es sind halt, ja, sind halt unabhängige Sprachen. Also die haben sich ja so weit auseinander gelebt, dass halt so ein bisschen, ja, disingenuous ist, die einfach zusammen in einen Topf zu werfen und zu sagen, so, ja, da gibt's wohl nicht so gute Daten dazu. Ja, Und C++ wird natürlich auch, also durch den Druck, den es gibt, sind sie halt dran, am Dinge auszurollen, die es halt sicherer machen. Also irgendwie C++ 26 wird so Bounce-Checks für gewisse Dinge bekommen und so. Ja. Okay. Ganz interessant. Also C++ gut, ist halt
wenn
nicht
Mr.
tot.
C++ sagt, dass C++ sagt, vor ihm am Sterben
C++,
ist,
genau.
Dann vertrauen wir ihm, oder?
Ich meine, er will ich das nicht anlügen. Schon, ja.
Das darf der ja gar nicht.
Da kann darf er gar nicht lügen.
Ja, wenn er das quasi sein Leben lang gemacht hat, dann ist ja klar, dass es weitergehen muss. Und mindestens eine Person benutzt es.
Okay, nice. Jo, ist doch auch schön, dass es immer noch weitergeht.
Naja, aber wie ist denn das jetzt? Das codet doch alles die AI. Braucht doch keine Programmierer mehr.
Ja, aber die,
egal, was er darunter benutzt, oder?
Was schreibt, also die AI muss ja trotzdem irgendwas schreiben und C++ gibt es halt super viel Code, um davon zu lernen. Es war super viel Crap, aber ich meine, es ist bei Rust halt auch so und es gibt halt viel weniger. Und was wir gelernt haben, bigger number, better.
Ja, macht Sinn.
Ja, große Nummer, mehr gut.
Schön. Okay, dann haben wir das.
Darum C++ untot. Gibt es immer noch, Leute machen das. Was ist mit Bose?
Bose hat so Smart Speaker vor 100 Jahren oder sowas, haben sie die verkauft das erste Mal und jetzt haben sie gemerkt, oh, so anstrengend, diesen Smart Cloud Shit. Aber anstatt, dass sie einfach nur das Produkt einstampfen und sagen, ihr habt jetzt leider Müll bei euch zu stehen, haben sie einen relativ coolen Move gemacht, nämlich die komplette Software geopen-sourced von diesen Smart Speakern und geben jetzt quasi das an die Community, die Möglichkeit, das quasi die API von den Speakern zu verwenden und da dann was auch immer damit zu machen.
Ist doch cool.
Das ist eine coole Sache.
Nice.
Ja, genau. Das, deswegen untot. Also besser als quasi, wie wir es sonst immer hören, so ja, leider gibt es die Firma nicht mehr, es wird eingestampft. Leider hat die Firma sich entschlossen, dass sie damit kein Geld mehr machen kann, wird eingestampft. Mal einen anderen Move zu sehen von der Firma.
Kleinanzeigen, Boses.
Genau. Also es ist auf jeden Fall nett, ne? Das macht die Firma gleich sympathischer. Und ja, kann man beim nächsten Mal drüber nachdenken, ob man dann lieber ein Bose-Gerät kauft, wenn die sich, weil gut, ne, das ist jetzt ein Beispiel, muss man natürlich gucken, ob sie das dann öfter machen oder bei dem Muster bleiben, nicht, dass sie da beim nächsten Mal einen anderen Move machen, sagen, ja, war nett, einmal, machen wir nie wieder, aber das ist doch schön, wenn da.
Wir hatten auch schon mal, dass sie sowas in die Richtung gemacht haben.
Auch Bose?
Dachte ja, aber ich kann mich jetzt natürlich auch böse falsch erinnern.
So böse falsch erinnern. So krass. Ja, jetzt müssten wir hier dieses Sprachmodell, was alle unsere Sendung kennt, haben.
Ja.
Mark.
Und dann fragen.
Oder unsere Hörer, das waren die zwei Optionen. So, also ich würde jetzt schon gerne fragen.
Wenn wir uns schon nicht erinnern können, dann.
Eine andere große Soundmarke mit B, wie heißen die denn?
Weiß? Ich kenne Teufel noch. Mit B. Biodynamic? Nee, ich keine Ahnung.
Apple.
Was?
Naja, Apple mit B.
Weil, also ich überlege gerade, wer das UI gesponsert hatte für das Hi-Fi Berry OS. Das war auch so eine große Soundmarke. Es war aber nicht Bose, meine ich.
Keine Ahnung.
Aber ich komm nicht drauf, stimmt, sorry. Irgendeine Firma hat da irgendwas gesponsert.
Ja.
Achso, ich habe es gefunden. Ich glaube, wir haben über genau dieses Bose-Ding einfach schon, die haben das schon vorher mal angekündigt. Weil das diese Bose Sound Touch, oder? Kann das sein?
Ja, Sound Touch, ja.
Ja. Da haben wir wohl schon in Sendung 368 darüber gesprochen, dass sie das open sourcen. Und da haben wir vermutlich damals schon gesagt, finden wir gut. Ich denke, wir finden das immer noch gut.
Naja. Ja, finden wir immer noch gut. Sehr schön. Dann noch einen weiteren Untoten. Dell hat irgendwie gemerkt, dass sie mit ihrer, wir nennen es, keine Ahnung, wie haben sie die Dinger genannt?
Pro?
Wir machen das so wie...
Oder?
Nee, haben sie nicht irgendwie diesen Apple-Move nachgemacht oder Pro-Max-Gedöns?
Plus ah ja, die, Pro, das darüber Max, haben wir 100 ja. Pro auch geredet. Irgendwann
ja, ja.
mal.
Ja, natürlich, gemacht. Darüber haben wir geredet. Und ja. wo wir gesagt haben, na, das ist doch Quatsch.
Ja,
irgendwie.
So ein Quatsch, ja, ja.
Turns out, wir nehmen wieder jetzt, keine Ahnung, vielleicht kommen ja auch die Latitudes wieder zusammen.
Erstmal kommt XPS zurück.
Ja. Genau, erstmal kommt jetzt Dell XPS zurück. Haben sie auf der CES, die gerade ist, ne? Also letztes Jahr haben sie es angekündigt, dass sie jetzt alles anders machen und jetzt machen sie Rolle rückwärts und machen wieder alles anders. Vielleicht erstmal und die Dell XPS kommen zurück.
Mhm.
Und gerade dieses XPS 14 und so, die waren ja schon immer richtig cool. War ja auch immer gute Unterstützung für Linux schon an Bord. Werden, glaube ich, auch wieder mit Linux verkauft, ne? Mit einem etwas neueren Ubuntu jetzt, wenn ich mich recht erinnere. Also von dem her, das, genau, das war steht eigentlich immer nicht. Eine, steht da gerade nicht, aber nehme ich jetzt einfach mal an, also früher sind die gerade so die Latitude und XPS, die sind auch mit Ubuntu verkauft worden und konntest direkt bei Bestellen sagen, ja, ich will aber hier mit Linux haben und dann hast du so ein Ubuntu mit so einem extra Dell-Repository gekriegt.
Also jetzt und was auf deren Webseite kannst gerade nur Microsoft Copilot plus PC aussuchen.
Ja, das braucht keiner.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Aber wir sind mal frohe Hoffnung, dass das auch wieder kommt.
Ja, ja, genau. Dass alles wieder so wird, wie es damals mal war.
Damals war alles besser.
Die gute alte Zeit.
Außer der RAM-Preis, der wird wahrscheinlich für immer teuer bleiben.
Ich habe letztens mal geguckt, es ist echt krass, auch so die SSD-Preise, also die sind mehr als doppelt so teuer geworden. Das ist schon hart. Ich habe so eine 4 Terabyte NVMe gekauft, die ich jetzt für einen dreifachen Preis verkaufen. Das ist, ja, tragisch. Ja. Okay, also das finden wir gut. Manche Sachen, die wiederkommen und Untote sind, schon eine schöne Geschichte. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas Untotes? Nee, wir kommen zur nächsten Kategorie, dem Ei der Woche.
Oder muss ich
AI sein?
AI, man weiß es nicht. Ich glaube, es funktioniert gerade gar nichts. Da verstehe ich gar nicht.
Ah, ich dachte, wäre KI.
KI. Key der Woche.
Key der Woche.
Direkt immer hier Esoterik-Quatsch dann. Unser Key der Woche ist.
Key, ja.
Genau. Wo sind wir? Achso. Genau.
Key der Woche.
Genau. Es gibt jetzt neue KI-Übertragung, quasi Aufgabenübertragung. Wie wär's, wenn du eine KI hast und die gibt den Leuten einfach weiter Medikamente? Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, das sieht. Also,
was?
Du bekommst Medikamente, ja? Du brauchst irgendwas,
ja.
Weiß ich nicht, gegen deine Schmerzen.
Dann
gibt es eine Key, die dir quasi, wenn du der schreibst oder so, oder wenn der Arzt dir der KI schreibt, dass der mehr Medikamente braucht, dann kriegst du es von der KI und die entscheidet, ob du bekommst oder nicht.
Aha.
Ja.
Hä?
Verstehe ich es auch nicht, was soll ich sagen?
Nee. Also ein KI-Doktor, der Medikamente verschreibt.
Genau, also anstatt dass quasi ein echter Doktor entscheiden muss, ob du jetzt mehr Drogen bekommst, müsste der Computer machen.
Tja.
Ja.
Das heißt, du kannst da, wenn du ein bisschen Prompt inchecken kannst, kannst du das Ding abusen, um irgendwie mehr Pillen zu bekommen, als du
oder
eigentlich...
Oder die besseren, die guten
oder
Pillen,
die guten,
ja.
Die du dann nebenbei noch verkaufen kannst, um dir ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen oder so.
Ja. Okay. Gut. Finden wir gut.
Finden wir gut, ist ein neues, wie heißt das? Opportunity. Nennen wir es mal Opportunity.
Ja. Genau, alles in.
Kostet nur $4 Service Fee.
Ja, und du kannst auch quasi mit dem AI-Doktor reden für $39 Appointment, Virtual Appointment. With a real doctor's license.
Das ist schon alles ein bisschen absurd.
Hä? Die AI
Chat
hat
with an AI-Doctor for free? Achso, then for nine, genau, also du redest erst mit dem AI-Doctor for free und dann kann er dich weiterleiten an einen echten Doktor für $39.99. Das ist schon...
Das ist quasi
so ein Vorfiltern.
Ja, aber es ist doch gut. Also ich meine, es benutzen doch jetzt sowieso schon alle ChatGPT und Co., um sich zu therapieren. Dann... Können Sie doch auch gleich zum AI-Doktor gehen.
Kannst es quasi offiziell auch machen, dann ist ja auch...
Und der dich dann eventuell, je nachdem, was du dem AI-Doktor erzählst, vielleicht haben die ja auch sowas mit drin wie, lieber AI-Doktor, ich will mich umbringen oder ich brauche die und die Pillen ganz dringend. Vielleicht holt er dann ja auch mal automatisch einen richtigen Arzt oder zumindest nachdem er dann eine Credit Card mit $39 belastet hat. Aber vielleicht geht es ja schneller oder so.
Also hier, ich glaube, die Idee ist wieder so ein Vorfilter einfach. Ja? Also, wenn jemand sagt, ich habe Schnupfen, dann sagt er hier, warte 3 Tage oder 4 Tage, ist fertig.
Genau. Nimm diese Medikamente, dauert.
Kauf dir eine Packung Aspirin aus deinem Supermarkt, wo du die ja kaufen kannst und dann ist fertig.
Dauert 6 Tage oder nimm diese Drogen hier, dauert 4 Tage.
Ja, oder nimm das, nee, wie war das? Das eine braucht 7 Tage und das andere braucht 1 Woche.
Ja.
So, ich glaube, das war's. Ja, also so ein bisschen wie auf diesen, auf was du jetzt auch auf so Airlines und sowas hast, wo du dann erstmal durch den Müll-Chatbot durch musst, damit du quasi mit jemand Echtes reden darfst. Oder bei Amazon oder ist es gut?
Ich finde es gut. Also Leute, die,
Wenn die Dinger nicht langsam reden, wenn die Dinger wirklich hilfreich sind, ja, aber ich habe mittlerweile auch schon zu viele erlebt, die sehr langsam reden und da wird man wirklich langsam nervös, wenn man eigentlich weiß, wo man hin will.
Das ist einfach nur quasi, um dich zu testen.
Ich will einfach gar nichts von diesen Chatbots, von dem her.
Ja, aber du musst trotzdem durch diese Chatbots erstmal durch. Das ist quasi wie so ein Türsteher, so ein bisschen zurückgebliebener Türsteher.
Ich will einfach kein Unternehmen, von dem ich was will, was so ein Chatbot verwendet.
Das sagst du jetzt so.
Das ist relativ easy. Ja,
warst du mal schon bei deinem lokalen Rathaus oder sowas? Die haben bestimmt auch so einen beschissenen Chatbot jetzt.
Nee, das Schöne ist, da sitze ich ja an der Stelle und kann das kontrollieren.
Du bist der Chatbot.
Dass die kalt, ja. Die,
okay,
nee, da bin ich nicht der Chatbot, aber ich kann sagen, sowas machen wir nicht. Weil.
Okay. We don't do that here.
Weil ich stimme dagegen.
Warte, ich guck mal, Bundesregierung Chatbot. Bundesregierung Chatbot.
Deswegen, lasst euch in die Rathäuser wählen und macht nicht so einen Quatsch.
Warte, bla bla bla. Dienstkonsolidierung Chatbot.
Oder auf der anderen Seite, macht so einen Quatsch, aber lasst euch für euch selber so eine Hintertür einbauen.
Genau, du musst einfach Schibolit sagen und dann geht's weiter.
Genau. Ja. Ah, Open Sesame.
Hier, also wie heißt denn CIO? Bundesregierung für Informationstechnik gibt's Dienstkonsolidierung Chatbot. Gib mal die Vorteile von einem Chatbot. Chatbots sind rund um die Uhr verfügbar. Sie reduzieren Wartezeiten, können beliebig viele Aufträge gleichzeitig bearbeiten oder auch nicht bearbeiten. Hier, ich schicke das dann mal rein.
Ja,
die IT-Maßnahme begann 2019 und sie ist geendet 6/2025. Das heißt, es ist fertig.
Fertig.
Ja, schön. Wo ist denn der Bundeschatbot?
Weiß ich nicht, brauche ich auch nicht.
Bundeschatbot. Das sagst du jetzt so, aber du hast ihn schon.
Hast du ja gesagt,
du willst mit keinem reden, der sowas hat, aber ich glaube, es geht nicht.
Also bisher musste ich das noch nicht. Mal gucken, wenn diese Schwemme noch höher geht. Aber bisher, keine Ahnung, kaufst halt nichts bei denen. Das ist relativ easy.
Mhm.
Bisher.
Mhm. Erzähl mir mehr.
Kannst einfach wegklicken, sagen, leck mich, will ich nicht. Aber gucken wir mal, wie es wird. Gut, also jetzt AI-Doktor, wenn ihr in Utah
aber
seid.
Aber ist nur in Utah, genau. Also
wenn nicht, dann
nicht. Dann nicht, ja. Richtig, wenn nicht, dann nicht.
Ja. Kommen wir zu den News.
Plex. Was haben wir da für News?
Plex.
Oh, wir haben so wenig News, krass.
Wenn ihr immer noch einen Plex einsetzt, dann solltet ihr ein bisschen Mitigation machen. Es gibt da so Sicherheitslücken.
Aber nur wenn du irgendwie dieses Login-Gedöns-Feature da hast, glaube ich, ne? Also von dem her, wenn du
das benutzt. Also ich glaube, du hast immer dieses Login-Feature, nicht?
Nö, du musst ja keinen Account bei denen machen.
Aber dann kannst du keinen Remote Access machen, oder wie ist das bei Plex?
Ja, ich glaube irgendwie.
Ja, aber
also,
dafür hat man ja VPNs, also. Hä?
Ja, also wenn das Ding eh nur intern erreichbar ist, ist es, glaube ich, auch ein bisschen egal, ja.
Und der Vollständigkeit halber möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass Jellyfin anscheinend immer noch State of the Art ist.
Ja, das Jellyfin beste.
Das ist so. Das,
ist schon echt,
es gibt nur das Problem, wenn man halt mal mit Plex angefangen hat und dann müsste man jetzt migrieren und das hat ein Problem. Weil niemals
updaten. Das ist kein Problem eigentlich. Der macht voll automatisch und wenn daneben die Metadaten liegen, ist alles komplett fertig. Du kannst einfach beides haben.
Ja, vermutlich schon, ja. Du
könntest einfach mal ausprobieren, wie gut das andere Ding aussieht.
Aber da müsste man sich halt drum kümmern. Und
das ist korrekt, aber du kannst jetzt einfach AI fragen. Und der kümmert sich
und
vielleicht.
Sage der AI, ich gebe dir noch das Root-Passwort und sage, installier mir mal.
Mach mal.
Tu das Richtige. Enter. Ja. Ups, ich habe alle deine Daten gelöscht. War das das Richtige? Ja.
Schön.
Gut. Also, zurück zum Thema. Wenn ihr einen Plex Media Server habt und da eben diese Remote Login Funktion benutzt, in diesem Plex TV Backend ist eine größere Sicherheitslücke irgendwie, keine Ahnung, irgendwas 8,5 auf der Richterskala hier. Felix Richterskala, genau. Der sagt ja sowieso Jellyfin einsetzen. Aber wenn ihr das nicht gemacht habt, nicht auf die Felix Richterskala gehört habt, dann.
Genau. Der auf die Schlimmigkeitsskala, würde ich sagen.
Dann solltet ihr eventuell euren Plex updaten.
Ja, das Problem ist, es gibt keine Updates. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
Ach so.
Das die Mitigation, irgendwas deaktivieren oder was war das?
Ja, du musst halt diese URL halt irgendwie ein bisschen protecten aktuell. Also du kannst es halt nur mitigieren. Es gibt halt noch keine, es gibt wohl noch kein Update. Das ist so ein bisschen das.
Nicht so gut, oder?
Das Problem. Ja, genau, darum ist es nicht so gut, weil es gibt halt, es ist halt nicht einfach so, ja, ist kaputt, musst halt updaten, sondern es ist halt so kaputt und du musst es irgendwie in Nginx davor haben oder so und dann sagen irgendwie dieses slash myplex slash account ist irgendwie protected oder so. Musst du irgendwie.
Oder wie gesagt, einfach dieses Feature nicht benutzen.
Da bin ich immer noch, das sehe ich hier weder in diesem Ding. Ich glaube, du benutzt, wenn du Plex benutzt, benutzt du dieses Feature. Und dann sind wir bei, ja, du solltest vermutlich einfach zu Jellyfin migrieren. Das wohl schon so. Aber ich glaube nicht, dass du dieses spezifische Feature einfach nicht benutzen kannst. Ich glaube nicht, dass das eine Option ist. Aber.
Das weiß ich auch nicht. Ist nicht so gut.
Ja. Ist nicht so gut. Sollte man, also wenn ihr noch einen Plex habt, so wie ich, dann solltet ihr da wohl schauen, was ihr macht. Oder eben einfach auf Jellyfin updaten. Und das ist auch gut.
Upgraden, genau. Kostet das nicht auch was oder so? Was war da irgendwas bei Plex?
Ja, kostet irgendwie, kannst Geld, musst, für gewisse Dinge musst du irgendwie nicht Geld einwerfen, aber ja, du musst auch nicht unbedingt, viele Dinge gehen irgendwie auch ohne.
Und ich glaube, dann eine Zeit lang hat irgendwie der Client auf iOS und Android irgendwie Geld gekostet, aber ja. Oder du hast dir, ich weiß nicht, hat nicht Markt sich damals irgendwie so eine Lifetime
hab ich auch.
Edition für immer geholt irgendwie.
Ja, gab's, oder gibt's immer noch, oder?
Gibt's, glaube ich, immer noch, ist einfach teurer geworden. Also Lifetime kostet jetzt, glaube ich, fast 250 oder so Euro, Dollar, irgend sowas. Und damals war es halt irgendwie, keine Ahnung, 80? 60? Keine Ahnung. Das ist halt auch immer teurer geworden und, ja, aber ich habe mir halt auch damals irgendwie vor vermutlich mehr als 10 Jahren halt irgendwie Lifetime geklickt und
ja, gut.
Es funktioniert halt leider immer noch gut genug, dass ich nicht so einen
großen
Druck habe, aber jetzt ist halt scheiße, weil jetzt müsste ich was tun. Kannst
nicht reparieren, musst warten oder irgendwelche komischen URLs.
Also Felix stellt bis nächstes Mal um und berichtet dann, haben wir das auch geklärt. Nee,
ich
mache
Enterprise Rating, ich habe es einfach ausgemacht und bis ich das nächste Mal mein Plex brauche, wird das wohl gefixt sein. Das ist meine Hoffnung.
Ja. Gucken wir mal.
Tja, werden wir sehen.
Ja, genau. Ich habe noch ein Ding dazu. Also, warte, ich habe da quasi noch ein Ding. ChatGPT Health. Ich habe es aber nicht gelesen. Sie wollen jetzt irgendwie das gleiche wie dieser AI-Doktor nur weltweit haben oder so. Keine Ahnung. Ich find's komisch. Was soll denn das? Warum denken die, das ist der nächste logische Schritt für diese Chatbot-Textvervollständiger?
Die ganzen Health ist. Amerikaner brauchen irgendwie Therapie.
Naja.
Ob du jetzt die Therapie mit so einem Chatbot machst oder.
Nicht nur die Amerikaner, die ganze Welt braucht Therapie und es ist halt ein Riesenmarkt und das Gesundheitssystem in Amerika ist sowieso schon kaputt. Die kennen das also gar nicht anders, als dass sowieso alles kaputt ist. Da macht man also nicht viel mehr kaputt. Und bei uns ist ja zum Glück die Gesundheitsakte auch darauf vorbereitet, dass sie genutzt werden kann. Das ist ja ein Riesendatenschatz, wurde damals postuliert und der muss natürlich auch genutzt werden.
Der muss jetzt gehoben werden quasi.
Na gut, ich hoffe, ihr habt alle keine Akte anlegen lassen.
Ich habt euch dagegen.
Alle widersprochen nach dem letzten, so nach dem vorletzten, muss man ja heutzutage sagen, Kongress. Ja. Und die Situation hat sich nicht gebessert. Schaut,
ja, das ist traurig, ne?
Schaut gerade den Talk. So.
Ja. Dass sie es in einem Jahr nicht geschafft haben, da zumindest ein paar Verbesserungen. Ne? Weil, dass es gleich signifikant besser wird, da hätten wir ja nicht träumen können von, aber wenigstens so ein paar Sachen besser werden. Naja, gut. Okay, dann kommen wir zu unserem großen Thema, was wir alles dieses Jahr schon hingekriegt haben. Wir haben vor ein paar Stunden oder für uns sogar noch Minuten hier.
Warte, wir haben noch FreeBSD, oder?
Also, ja.
Weil wir das eine Ding, nach hinten gezogen haben, sorry. FreeBSD hat irgendwie eine Schwachstelle, bevor ich den anderen Felix mal fragen, wie schlimm ist es?
Es ist, glaube ich, auch nicht gut, aber hier ist einfach, also du musst irgendwie, ich glaube, vor Ende Jahr oder so geupdatet haben und dann...
Dann ist es weg.
Dann
aber
ist es
ist
okay.
Irgendwie in IPv6, aber naja, das Gute ist ja keiner.
Ja, also genau, IPv6, das ist halt
neuer.
Wenn man irgendwie neu. Dieses Zukunftszeug macht,
nee,
und dann musst du irgendwie, ich glaube, auch im Attack is limited to the local network segment.
Ja, also gut, dass du aus dem Internet nicht direkt weggepawnt wirst, wäre auch super echt unpraktisch.
Ja.
Also das, wenn irgendwie dein FreeBSD so eine Auto-Configuration, IPv6 Auto-Configuration abbekommt, die schlimm aussieht, dann macht es direkt Remote Code Execution. Das ist super unpraktisch.
Ja, es ist super unpraktisch, wenn du dieses RT-Salt-Demon-Ding sie am Laufen hast.
Aber das macht es quasi immer, oder?
Das ist, glaube ich, schon so. Ja, also wenn du. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, du musst IPv6 halt enablen.
Ja, gut.
Und ja, aber wenn du halt IPv6 enabled hast, dann glaube ich, läuft der. Darum, es ist schon nicht gut, aber es gibt Fixes. Da ist die Lösung tatsächlich einfach updaten und ja, that's that. Also es ist nicht die Ende der Welt, aber es ist auch nicht
der Anfang.
Ja, ist schon ein Problem. Aber wenn man sein Zeug updatet, dann sollte das auch gefixt sein.
Ja. Oh, gut. Wie lange ist das schon ein Problem? Also wie viele Generationen von FreeBSD geht es zurück? Oder ist es nur in dem freshesten ein Problem?
Nee, es gibt irgendwie, also es steht leider nicht so genau. Und ich habe es gerade mal geschaut, also auf mein System läuft dieser Daemon gar nicht. Also du musst den wohl auch
aktiviert haben.
Ja, also.
Auto.
Je nach, also wenn du nicht dieses Auto-Configure-Zeug für IPv6 verwendet hast, dann hast du das nicht. Ja, bla bla bla. Es steht, glaube ich, nicht so genau, wie weit zurück das, aber es könnte mir schon vorstellen, dass das ein bisschen länger schon. Ja.
Vor drei Wochen gab es schon den Proof of Concept auf GitHub, ist nicht so richtig praktisch.
Genau, also wenn ihr diesen Daemon habt und der läuft bei euch, dann nicht gut.
Okay, ja, aber das funktioniert seit 13.4.
Ja, das ist so das vorletzte.
Ja, seit 13.
Das ist schon eine Weile, ja.
Aber es gibt für alles Patches.
Ja, es gibt Patches und eben, ich glaube, du musst das aktiv mal angemacht haben. Also weil ich habe es gerade mal geschaut, auf mein System läuft das nirgends.
Okay, na gut.
Also dieser Daemon läuft halt einfach nicht und soweit ich das hier sehe, solange du diesen Daemon nicht für Auto-Configuration brauchst, beziehungsweise wenn du diesen Daemon halt nicht brauchst, dann bist du halt auch fein raus. Was? Und ja, man sollte sowieso halt sein Zeug updaten. Wo wir wieder bei...
Oder was muss er jetzt updaten oder nicht updaten?
Das ist jetzt ein Fall von immer updaten.
Okay, alles klar.
Also hier mal +1 für immer updaten.
Okay.
Beziehungsweise ja.
Müssen wir wohl, ja.
Daemon disablen oder so. Das ist auch okay.
Ja.
Na gut.
So, jetzt also, kommen wir aber zu, du musst nochmal die Überschrift sagen.
Themen. Ja, zu den Themen. Und ja, wir haben kurz vor der Sendung alles umgestellt.
Wir.
Quasi alles.
Ja. Quotes wir, würde ich sagen.
Das wir ist AI und Mark.
Ja.
Oder?
Ja.
Boah,
das wir. Ist korrekt.
Ja.
AI
genau.
Und Mark.
Weiß ich nicht. Mark hatte kurzzeitig zu viel Zeit und hat gedacht, ach, wir stellen einfach mal das Ganze, die ganze Binärgewitter-Plattform, krempeln wir einmal um. Das Sirius, was wir vor 15 Jahren mit Binärgewitter angefangen haben.
Ja,
damals war ja noch irgendwie interessant, promising, wurde noch weiterentwickelt, kurze Zeit später dann aber nicht mehr und wir waren irgendwie der einzige Fork auf diesem Planeten, der noch so ein bisschen versucht hat, dem Ding die Treue zu halten. Aber jetzt ist das auch Geschichte und eigentlich müssten wir das Repo noch mal umbenennen, aber so weit sind wir noch nicht. Aber was es jetzt ist, ist jetzt ein Static Site Generator basierend auf Hugo und ja, vielleicht, weiß ich nicht, ist da.
Ist auch direkt live gegangen, einfach, ja. Also, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie Staging haben oder so. Ist jetzt einfach das. Alle müssen damit glücklich sein, was auch immer jetzt gerade kaputt ist. Bitte an uns melden. Bitte
genau,
melde
das
dich.
Ist, glaube ich, die wichtigste. Also, wenn jetzt irgendwas kaputt geht oder irgendwas nicht mehr funktioniert, was ihr vorher benutzt habt, dann schreibt das doch irgendwo. Also, sagt uns das, weil sonst, ich glaube nicht, dass wir das mitbekommen. Hm. Wenn ihr das nicht sagt, dann gehen wir davon aus, dass alles funktioniert. Und wenn ihr sagt, dass es kaputt ist, dann können wir zumindest mal reinschauen und das fixen. Oder noch besser, ihr könnt euch natürlich auch einfach den Source Code anschauen, das fixen, Merge Request machen und
oder fixen lassen mit euren Tokens, weil Marc seine Tokens gerade leer gegangen sind.
Oh no. Hat er zu viel gepromptet?
Ja, zu viel gepromptet.
Tja, steck's nicht drin.
Also ich gucke gerade, Binärgewitter Talk, Sendung 0 war 26.01.2012. Gute 17 Jahre her. Aber 2011 hatten wir auch schon irgendwelche Binärgewitter-Sendungen, aber da hießen die nur Binärgewitter. Das war diese Zeit, wo es quasi immer Sondersendungen waren dann.
Ja.
Mhm. Und dann haben wir den Namen quasi genommen.
Die wir ja dieses Jahr auch ganz viele geplant haben von dem her.
Haben wir?
Ja.
Okay. Dann freut ihr euch auf die ganze Sondersendung, genau. Würde ich sagen.
Haben wir doch angekündigt, die ganz vielen Sondersendungen.
So viele
hatten Sondersendungen. Eine hatten wir ja letztes Jahr schon, deswegen.
Genau, die Binärgewitter Talk 272 Sondersendung.
Genau.
Von das muss reichen. Jedes Jahr machen wir eine Sondersendung, würde ich sagen.
Mindestens eine, genau. Aber vielleicht kommen ja noch mehr. Ideen gibt es genug dazu. Aber ja, das Ganze, also ihr findet ja Binärgewitter auch auf GitHub, zumindest noch, bis wir uns nicht vielleicht doch für Forger oder Codeberg oder GitLab oder was auch immer entschieden haben. Also noch findet ihr uns auf GitHub und ihr könnt gerne da mit dran rumentwickeln. Ist jetzt ein Hugo. Hugo ist vielleicht auch ein bisschen, also wird auf jeden Fall immer noch entwickelt, ne, im Gegensatz zu dem, auf was wir vorher gesetzt haben. Kennt vielleicht auch ein paar mehr Leute und sollte die Webseite, da jetzt irgendwie nichts mehr dynamisch gemacht wird, auch nochmal einen Tick schneller machen. Die Suche ist auch neu, die Kommentare sollten noch gehen, RSS-Feed, ja, basteln wir gerade noch dran. Ein paar Funktionen, die es vorher gab, gibt es eventuell so jetzt nicht mehr, da müssen wir noch ein bisschen gucken.
Da seid ihr quasi unser Integrationstest. Wir haben eine Sache schon gemerkt, die gerade kaputt ist. Da gucken wir gerade mit dem RSS-Feed, dass der nicht mehr Parameter kann. Aber ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand anders außer wir selber benutzt haben.
Na, ich habe es an ein, zwei Stellen, habe ich es, glaube ich, mal benutzt, um auch zu sagen, ja, wer mehr, also, oder wir müssen den Feed vielleicht, wenn es jetzt gar kein Problem mehr ist, dass wir einfach auch 373 Ausgaben rausgeben können. Könnt ihr mal überlegen. Also ein bisschen, wir haben ja, glaube ich, immer sonst nur 50 rausgegeben, 50 Folgen oder 100 Folgen oder so.
Mhm.
Jedenfalls nicht alles, weil der Feed ansonsten zu groß geworden ist.
Mhm.
Da müssen wir nochmal drüber nachdenken.
Ja, kann es sein, ich erinnere mich so vage, dass das Feed-Größending vor allem auch so ein iTunes-Ding war. Das, weil wir das ja dann in dieses Apple-Ding eingekippt haben und das hat dann gesagt, so, das ist aber wirklich ein großer Feed.
Ich weiß nicht, ob es nur ein iTunes-Ding war oder ob auch andere Podcast-Player darüber gestolpert sind. Auf jeden Fall hatten wir das mit Absicht dann so gemacht, auch dass man eben dieses Paging-Feature unterstützt, dass man sagt, okay, ich will wirklich den Feed ein bisschen aufgetrennt haben. Also das ist jetzt auf jeden Fall noch ein Teil, der fehlt. Da müssen wir noch drüber schauen, aber alle Webseiten sollten gehen, alle URLs sollten gleich geblieben sein. Und ja, ihr seid willkommen, uns anzuhubeln, wenn irgendwas nicht geht. Entweder ein Issue aufmachen, GitHub oder uns in die Kommentare schreiben oder Mastodon uns ansprechen und ja, oder gleich selber fixen, wie auch immer. Da sind wir für alle Informationen, die wir da jetzt haben, dankbar. Wie gesagt, eine neue Suche ist auch da und das auch, was wir letztes Mal gesagt haben, falls jemand sich ein bisschen um den Podlove-Player kümmern will und da irgendwie reinbauen will, wer von uns wann welcher Sendung dabei ist, das wäre natürlich auch ein tolles Feature, was ihr gerne noch hinzufügen könnt. Ja, ansonsten, da es jetzt erst kurz vor der Sendung war, dieses
ach, wir sind shit, alle überrascht, live, würde ich sagen.
Ja. Genau. Sind wir gespannt. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist so ein bisschen dadurch, dass wir jetzt auf was setzen, was noch aktiv benutzt wird und nicht so viel Ruby war das Zeug vorher, ne? Nicht so viel Ruby-Code.
Jetzt ist es halt komplett selber gebaut, oder? So habe ich das so verstanden.
Es benutzt ja schon dieses Hugo.
Ja, es benutzt Hugo als Static Site Generator, aber alles quasi, dass es dieses Hugo-Dingi wird, das kommt ja vom Mark, oder?
Ja, aber das ist dann einfach ein bisschen
oder Templates. Oder von Mr. Computer. Ja, genau, Templates und.
Ja, also du hast ein Template und du sagst, meine Seite soll so aussehen und dann kann das Hugo für dich ausfüllen. Mhm. Also ist nicht genau,
aber
super
die Templates kommen quasi von uns dann, oder?
Ja, die Templates kommen von uns, beziehungsweise von Mr. AI, der aus dem Ruby-Code ein Hugo-Template gemacht hat und I guess Mark
hat gesagt, das ist wohl das, sieht wohl genauso aus, aber ja. Ich finde, das passt. Jetzt müssen wir archive.org mal anwerfen. Oder?
Ja, vergleichende Aufgabe, genau. Sieht die Webseite, die Binärgewitter-Webseite vorher und nachher immer noch gleich aus, ja.
Mhm. Auch pixel-perfect genau. Natürlich.
Oh, auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, ja.
Am 1. Januar, da sah die ja schon mal so aus, okay. Wir werden auf jeden Fall oft von archive.org eingesammelt, das ist gut. Können wir jetzt nämlich nachgucken.
Oh, also ich sehe zum Beispiel hier, manche Sachen gehen tatsächlich nicht, aber ja, gut. Ein paar Bilder, ach, die wir Scheiße. Vorher da hatten, die gehen nicht, die sind alle nicht da.
Ja, aber das kriegt man ja vielleicht noch hin. Dann.
Ja, ja. Also ja. Es gibt sicher noch der eine oder andere kleine Dingsi, was man fixen muss.
Aber so die Kopfzeile, die passt relativ gut. Und das an der links, an der Seite auch. Ist nicht so schlecht. Ziemlich gut.
Ja.
Aber kann man das hier
und eigentlich? Was halt schon krass ist, also wie schnell das Ding jetzt eigentlich baut.
Ja,
so im Vergleich zu, was wir vorher irgendwie an CI und Hosting und Zeug gehabt haben.
Also H1 ist ein bisschen größer. Nee, war ein bisschen größer. Nee, ist jetzt ein bisschen größer. Früher war es ein bisschen kleiner.
Ja.
Aber ja, ich finde es auch super. Also das hatten wir ganz am Anfang schon mal überlegt, aber es war dann halt schon fertig. Und deswegen hat es keiner mehr angefasst, aber dass Marc sich jetzt quasi erbarmt hat, alle seine Tokens da zu spenden, dem guten Zweck. Seine Robux hat er da quasi in die AI geworfen, um uns dann einen neuen Blog zu machen. Ja, ich find's gut. Ich find's gut. Die Suche ist jetzt wohl auch anders. Wir benutzen jetzt nicht mehr, wie ist das eine Ding da?
Ja, aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen unmaintained.
Stock, ja.
Das ist eigentlich schon auch gut, dass wir jetzt das nicht mehr benutzen.
Mhm. Und das ist, glaube ich, auch viel, viel schneller jetzt, anstatt Stock. Also. Wie funktioniert das überhaupt gerade? Hat es sich Computer selber ausgedacht? Oder
also,
ist das
irgendwie
keine so ein
Ahnung, aber es
so?
Hat, also, was ich dir sagen kann, als User, ich habe ja vorher, musste ich eine Sendung suchen, wo wir schon mal über das Bose-Ding gesprochen haben.
Ja.
Und ich habe es mit unserer Suche gefunden. Also,
das ist nice.
Sehr schön.
Würde ich sagen, funktioniert.
Wunderbar. Funktioniert.
Sehr perfekt.
Finden wir gut.
Super gut.
Auf jeden Fall. Aber jetzt, wir haben gerade nicht gesagt, wie es denn nur eigentlich heißt, was wir da nutzen.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Wissen wir es nicht? Okay.
Nee, es hat AI gemacht, keine Ahnung.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es halt irgend so ein Index-File und dann machst du irgendwie so eine Suche drauf mit JavaScript.
Schon klar, aber wie, also
das wird doch eine vorhandene Komponente gewesen sein. Das hat die AI doch sich nicht komplett ausgedacht.
Das gucken wir, also
da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
Also hier steht fuse.js search in unserer README, die ihr bestimmt alle schon gelesen habt.
Dann wird es das sein.
Fuse.js.
Ja. 73% Bandwidth Reduction.
Super nice.
Total gut.
Ja, Fuse.js, dann ist es wohl das. Haben wir da umgestellt. Ist doch cool.
Ja.
Und das ist voll schnell, wie gesagt. Ich glaube, die Suche war davor auch immer langsam. Die hatte da irgendwelche Probleme. Es hat voll lange gebraucht. Und, dass er diese File immer geladen hat, sobald du auf die Webseite gingst. Das war eine Zeit lang so. Das war richtig beschissen, weil er irgendwie 3 Megabyte geladen hat, bevor du überhaupt die Webseite sehen konntest.
Ja, ist cool.
Ja, nee, funktioniert.
Genau, schickt gerne Infos auch oder Sachen in die Kommentare, wenn ihr findet, dass unsere Webseite jetzt viel geiler, viel schneller, viel besser ist. Voll Love für Marc, der sich jetzt einfach mal hingesetzt hat und das irgendwie in 3 Tagen runtergebaut hat und jetzt einfach kurz vor der Sendung einen Knopf gedrückt hat.
Mhm.
Und noch während der Sendung, während wir hier sprechen, finden wir ja lauter Sachen und wird immer noch gefixt.
Und jetzt, wo das alles static ist, könnte man es ja auch überlegen, ob wir das im Keller bei irgendwo tun.
Ja.
Weil das jetzt bietet sich ja an. Davor war es ja immer diese komische Cloud-Sache, wo keiner so richtig gewusst hat, wie es eigentlich deployed wird, außer halt über ein Kommando. Aber wenn es jetzt einfach nur eine static Site ist, dann kannst du einfach einen Nginx machen, der irgendwo bei Ingo im Keller steht.
Ja.
Ist ja schon cool.
Machen.
Ist ja schon besser.
So, das war die eine Sache, die wir gebaut haben, aber wir waren ja nicht untätig, auch im Kongress nicht und haben noch andere Dinge gebaut. Mhm. Also auch das Etherpad liegt jetzt im Keller, mit dem wir immer unsere Sendung, 5 Minuten vor der Sendung natürlich, planen.
Plan ist so ein großes Wort, für was wir machen.
Wollte ich auch gerade sagen. Planen.
Ja.
Ungefähr, ja. Wir planen ungefähr unsere Sendung wie so eine Eintagsfliege, einfach ihr Leben plant.
Ja, aber denen gehen ja tagelange Materialsammlungen vorweg. Das ist schon.
Ja. Ja, genau.
Aber das wird nicht in diesem Pad geplant. Das kannst du mir nicht erzählen. Das wird alles kurz einfach reingedampft, wenn es immer wieder Sendung ist.
Ja, ihr macht es so und ich mache das anders. Auf jeden Fall ist jetzt total schön. Erstens nicht nur, dass es jetzt alles auf einem Server sozusagen liegt, wobei das auch blöd ist, weil dann gehen, wenn die Sache kaputt geht, aber dann muss man sie eh fixen. Auch ich kann jetzt das NixOS übrigens updaten. Nee. Vorher konnte ich das auch nicht machen. Auch
genau,
das geht
und zwar
jetzt.
Von deinem, was war das? Was hast du gerade, ein SUSE oder was?
Ja,
ich hab und wir haben SUSE irgendwie Zipper Install Nix gemacht und dann war es da. Super nice einfach.
Ja, genau.
Und dann konntest du den Code, genau dieses Ding deployen von deinem Computer aus auf das andere Gerät drauf. Und das
kann
ist schon cool.
Machen.
Genau. Ja. Falls
das ist auch sehr
wird.
Schön. Und das Etherpad läuft jetzt, wie gesagt, in Keller.io und viel geiler ist noch das, was wir ja eigentlich machen wollten. Wir hatten ja vorher irgendein Hörer hat uns darauf hingewiesen, dass er unsere Sendungsnotizen gefunden hat und auch die editieren konnte. Und dann, vielleicht jetzt nicht die beste Idee, insbesondere wenn man
seit
Sachen
12 Jahren, 15 Jahren, vielleicht nicht so die beste Idee, aber naja, man lebt mit dem, was man hat.
Genau. Die URL war ja auch jetzt nicht ganz so erratbar.
Nee, konnte man nicht wissen.
Überhaupt nicht.
Nee, konnte man nicht wissen. Ist jetzt einfacher, aber dafür
jetzt
ist jetzt geschützt.
Jetzt können wir auch die URL verraten, oder?
Jetzt können
wir es auflesen.
Auflesen?
Jetzt, geschützt ist.
Genau, wir haben unsere
etherpad.binärgewitter.de ist es jetzt.
Ja, offensichtlich fast. Sie ist jetzt geschützt und zwar haben wir alle einen Account und das, weil wir irgendwie jetzt nicht nur lokal für dieses eine Etherpad irgendwie Accounts erzeugen wollten, haben gedacht, wir bauen gleich die richtig große Lösung und haben uns also eine zentrale Authentifizierungsmöglichkeit geschaffen und haben da natürlich extreme Marktrecherche betrieben und haben uns zigtausend verschiedene Lösungen angeguckt, hust, hust, und sind bei Keycloak rausgekommen. Warum Keycloak nochmal?
Open Source, etabliert, gut abgehangen, User Federation,
Java.
Extra kompliziert, Java-Shit, perfektes Software.
Ich glaube, Markus hat das nur genommen, weil es Java ist.
Alles andere war, glaube ich, noch komplizierter irgendwie, oder?
Eben. Ja, und es hatte nicht die Features, die du haben wolltest, Ingo.
Irgendwas wolltest? Ach so, du wolltest...
Genau,
da habt ihr auch noch was gewipe-codet. Da war ja noch was.
Stimmt. Genau. Also, ich habe da so eine MariaDB-Datenbank, wo ganz viele User drinstehen. Unter anderem ist der Leadname da sowieso schon drin gewesen. Meiner einer auch. Und wir mussten quasi nur den anderen noch einen Account da bauen.
Mhm. Und also, ganz kurz zusammengefasst, wir haben das getan, was wir vielleicht gleich noch erzählen, nur damit wir 2 User-Konten nicht manuell anlegen mussten.
Korrekt, ja.
Ein Custom-Connector für Keycloth.
Genau, jetzt
erzähl doch
zum Mitverstehen, was wir dann getan haben, ist, oder eins, womit Keycloak glänzt, ist, dass Keycloak User Federation kann. Also Keycloak kann verschiedene Quellen anbinden und daraus Benutzerdaten heranziehen, um Authentifizierung zu machen. Und wenn die Quellen, die Keycloak beherrscht, einem nicht reichen, dann gibt es die Möglichkeit, da einen Kastenadapter für zu programmieren. In Java, das Interface ist relativ simpel und so kam es, dass wir am Kongress sehr schnell zu dem Erfolg kamen, dass wir tatsächlich auf Ingos User Table connecten konnten und die User daraus im Keycloak anziehen konnten, um sie zur Authentifizierung zu benutzen.
Ja, also es ist auch nichts, was irgendwie, was so Standard ist oder was so der Ingo gebaut ist, einfach irgendeine Random Table in irgendeiner Datenbank.
Ja, wo das hat mich auch überrascht, weil dieser Use Case, da ist eine Benutzerdatentabelle. Ich möchte die Spaltennamen konfigurieren und dann bitte interagier damit. Das klingt ja so, als wenn das eigentlich ständig irgendwer da draußen braucht. Und stellt sich dann raus, dass es auch auf GitHub einige Projekte gibt, aber die machen immer irgendein Detail anders. Und ich glaube, genau deswegen gibt es auch den generischen Adapter nicht, weil es ist einfach genug, dass man das für seinen Use Case ganz genau customized und dann braucht man da kein generisches Plugin für, weil ein generisches Plugin kann im Zweifel viel zu viel. Und da wir hier über eine Security-Komponente reden, wollen die Leute auch nicht eine von irgendwem gecodete, auf GitHub liegende Komponente da liegen haben. Es gibt ein Projekt, das sehr viele Stars hatte und so community-mäßig auch recht gesund aussah, aber das konnte eben leider irgendein Detail nicht, mir ist gerade entfallen, was. Deswegen haben wir das dann nicht genommen, sondern selber das Coding, die Coding-Maschine angeschmissen.
Ja, und wir waren auch schon so ein bisschen so weit, ne? Also wir hatten ja schon eine Zweidrittel- oder Ein-Drittel-Lösung. Ich glaube, es war ein Drittel. die schon funktioniert hat. Und dann waren wir so froh, ach, guck mal, wir können auf diese Tabelle und ach, guck mal, man kann sich auch schon einloggen. Gut, dass die anderen richtigen zwei Drittel vielleicht noch nicht gingen, aber es war dann irgendwie, man kam dann doch schneller ans Ziel, als ich das vermutet hatte. Schon nach 2 Tagen oder nach 1,5 lief unser Keycloak und wir haben Etherpad dran angebunden.
Mhm.
Ja, genau. Und die Idee ist natürlich, gleich noch andere Sachen anzubinden, habe ich dann auch gleich gemacht. So ein GitLab angebunden. Ja, man kann jetzt dann auch gucken, falls wir doch Forgio nehmen, dann kann man auch das Forgio anbinden. Wir werden auch, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber steht auf der To-Do-Liste für die nächsten Tage, dann auch JitSocial, also unser Mastodon, wo ein paar von uns den Account haben, anbinden. Und dann seht ihr schon, dann lohnt es sich langsam, so eine zentrale Instanz zu haben und eben nicht alles extra machen zu müssen. Ja.
Ja, voll cool.
Ja, ob, wie gesagt, Keycloak jetzt die richtige Lösung ist, kann
das ist auf jeden Fall eine Lösung.
Wie kannst du denn immer noch zweifeln?
Es funktioniert doch, Ingo, das solltest du doch sehen.
Ja, aber Markus und ich saßen ja die Woche auch schon wieder dran. Und,
ach, Pappalapapp, es funktioniert perfekt. Gibt's keine Probleme.
Da war so, ja, das und das funktioniert. Aber warum ist diese eine Sache so kompliziert gelöst? Ja, wir wollten irgendwie eine Binärgewittergruppe bauen, die dann eben als einzige sich am Etherpad anmelden kann und eben nicht noch die
alle
400 anderen User, die da drin sind.
Die können
sind
das auch, die
Tabelle.
Können sich da auch rein. Es ist nur fair, ja.
Genau, und das ist konzeptionell in Keycloak. Sie sagen halt, sie machen Authentifizierung, aber keine Autorisierung. Für Autorisierung ordnen sie dem resultierenden Objekt, also wo vermerkt ist, welche User ist das denn und was hat er für Rollen und Gruppen und was für Details kommen denn da noch alles mit. Die ordnen dem das dann zu. Aber das Auswerten dieser Informationen, das ist Verantwortung des Systems, für das authentifiziert wurde. Also die Autorisierung, die Zugriffsverifizierung, die macht Keycloak nicht. Und genau das ist das, was wir hier gerne hätten. Man kann da über Authentication Flows noch was bauen, dass da nochmal eine Schleife gezogen wird und der User dann noch ausgesperrt wird, nachdem er authentifiziert wurde. Aber das ist auch recht umständlich. Das hat mich auch nochmal überrascht. In den Applikationen, die wir sonst so bauen, also wir benutzen Keycloak recht viel, ist es auch tatsächlich so, dass wir das dann, dass das dann in den Applikationen gemacht wird. Weil, das ist auch das Schöne an Keycloak, man da mit dem, mit Einsatz dieses Systems ja selber sich nicht mehr um die Implementierung von Rollen, des Rollensystems kümmern muss. Man muss sich nur noch darum kümmern, dass das ausgewertet wird. Aber nicht mehr darum, dass es dann eine Benutzerdatenbank gibt mit den Rollen und Berechtigungen, wie die vergeben werden. Das macht Keycloak. Ja. Also konzeptionelles Ding. Und beim eben, wir haben uns doch zwei, drei Sachen angeguckt und es war jetzt auch nicht so, dass uns, oder später aus Frust nochmal was angeguckt, es war uns jetzt auch nicht so, dass uns noch was vor die Füße gefallen wäre, was das offensichtlich besser macht.
Genau. Aber falls ihr andere Meinungen dazu habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schicken. Wir sind jetzt erstmal ganz glücklich und auch wenn es nur der Proof of Concept erstmal war, sind jetzt schon ein paar Sachen angebunden und ja, JitCloud, also unser Mastodon, steht als nächstes drauf und ich bin dann doch ganz happy, wenn dann auch die Nextcloud dann noch kommt und dann jeder, der dann Account hat, sozusagen kann viele verschiedene Dienste benutzen und die sind dann alle über Keycloak, also OIDC, angebunden und das scheint eine gute Lösung zu sein und kann selbst diese Legacy Chisel Tabelle benutzen, die gesetzt war, einfach, weil aus Gründen, die schon immer
war, schon immer, schon immer so gemacht.
Genau.
Irgendwo.
Ja, das machen wir seit 30
Januar
Jahren.
Januar 2026.
Genau, die war schon immer da.
War früher gut, muss heute gut sein.
Ja, genau, es ist quasi, es ist gut gereift, ja, wie so ein schöner Wein oder so.
Ja. Aber ich meine, wenn ich die Leute erstmal dann alle in Keycloak habe, da kann ich auch, weiß ich nicht, in 10 Jahren dann irgendwann mal die Tabelle austauschen, muss nur einen neuen Adapter
schreiben. Ja, klar, musst du nur einen neuen, das ist easy. So einfach.
So einfach. Coole Sache, wie gesagt, wir haben jetzt schon so viel neue Sachen gebaut, ich bin fast schon durch für dieses Jahr.
Geil.
Aber vielleicht haben wir ja noch mehr Ideen oder ihr Hörer da draußen habt Ideen, was wir machen sollten. Dann könnt ihr das gerne ja in die Kommentare schreiben. Und natürlich könnt ihr uns auch auf einer der anderen Plattformen, vielleicht jetzt nicht, ja, wir saßen letztens über, wie heißt es, Spotify und haben uns gewundert, dass da Leute Kommentare schreiben. Ist auch total toll, aber die haben wir irgendwie, die lesen wir nur einmal im Jahr. Nämlich
immer auch zur Sondersendung.
Immer zur Sondersendung lesen wir die Kommentare bei Spotify. Aber könnt uns auch auf iTunes oder nee, wie heißt es jetzt, Apple Podcasts oder so, Kommentare schicken. Das ist auf jeden Fall gut für diese Podcasting-Algorithmen und ja, uns da Sternchen geben oder wie auch immer.
Bestimmt auch auf Spotify, oder? Also es ist bestimmt gut für den Spotify-Algorithmus, wenn ihr da kommentiert. Darum sollen die Leute da ruhig auch kommentieren.
Nein, wir wollen Spotify, bleibt lieber auf den freien Plattformen. Das ist,
Ja, aber,
hä? Die Leute müssen uns ja finden. Und wenn sie uns gefunden haben und hören, dann können, das ist dann der nächste Schritt, das ist dann die Befreiung und die RSS-Feed. Aber unser RSS-Feed ist ja jetzt gerade auch so ein bisschen halb kaputt von dem her.
Ist dann dieses Did-It-Ding.
Ja.
Wo die Leute dann von Spotify zu einem echten RSS-Feed kommen.
Aber dafür müssen wir uns ja auf Spotify erstmal finden.
Genau.
Und deswegen könnt ihr auch
da kommentieren. Befreiung von Binärgewitter.
Nice. Genau, wir haben da ja auch gelernt, dass unsere Titel tatsächlich, Leute hören dann, sehen den Titel, denken, ah, da wird über Zeff gesprochen.
Machen wir gar nicht.
Und dann hören sie die ganze Sendung, stellen fest, so, ja, okay, war irgendwie ein Nebensatz, wo Ingo gesagt hat, ja, ich habe dieses Zeff und es funktioniert eigentlich ganz geil und dann haben wir wieder über sonst irgendeinen Blödsinn gesprochen.
Ja, ja, so ist es halt. Aber hat er durchgehalten und hat die 2 Minuten gefunden. Ich finde es ja schon was.
Ja.
Und einer hat gesagt, er fand uns so lustig, dass er uns gleich weitergehört hat. Also ich meine, vielleicht sollten wir mehr so Keywords reinpacken.
Machen wir doch schon immer. Sondersendung. Wenn du eine Sondersendung hören willst, ja, kein Problem. Wir haben viele gute Keywords. Oder?
Ja, doch.
Doch, doch. Blog. Wir haben unser Archiv. Oh, ich glaube, die Seite lädt auch schneller jetzt.
Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Hier, das okay, CM Kobol steht für Cloud zum Beispiel. Da hast du direkt die Leute mit Kobol abgeholt.
Auf jeden
Alle drei.
Das ist natürlich das Top-Thema. Alle drei auf
diesem Excel
Planeten
ist ein BWL-Simulator. Hast du die BWL-Leute, die Excel gerne benutzen, geholt? Super.
Ja, unbedingt.
Mhm. Marie Kondo für Daten. Jetzt hast du alle Leute dabei, echt. Gyro Twister Powerbank. So klassische Sachen einfach.
Ja, wer kennt's nicht?
Ist das jetzt, hat das jemand eigentlich jetzt gebaut, einer von Chinesen, unsere tolle Idee mit dem Gyro Twister Powerbank? Hast du den auf, dass die Powerbank auflädst mit deinem Gyro Twister?
Ich habe keine News dazu gesehen, aber.
Guck mal, AliExpress.
Ja, bestell das mal.
Ja, ich würde es bestellen, wenn es gibt.
Ja. Dann schauen wir, ob es gibt.
Muss ja jetzt jemand. Powerbank. Nee. Nur. Nee. Schade. Naja. Okay, nächstes Mal, okay. Ich gucke im Jahr nochmal.
Ja. Gut. Oder auch nicht. Haben wir noch irgendwas zu Keycloak zu sagen? Wenn nicht, können wir zur nächsten Kategorie übergehen. Noch einer Information, Wünsche? Nein.
Nein, finden wir gut.
Ja.
Es gibt eine Powerbank mit Kurbel, aber das ist nicht das Gleiche.
Nee. Kannst du ja picken.
Mit Kobol, eine Powerbank mit Kobol.
Nein, nicht mit Kobol, mit Kurbel.
Ja, same.
Same.
Okay.
Dann druckt ihr doch mal die Kurbel. Der 3D-Druck der Woche. Was habt ihr gedruckt?
Gleise. Habt ihr gedruckt? Eine Kreuzweiche.
Eine Kreuzweiche.
Ja, es war diese Jahreszeit, wo so Züge spawnen in einem Haushalt. Und das war bei uns Lego. Und Lego-Weichen gibt es ganz viele. Es gibt auch Kreuzweichen, aber wir hatten sie halt gar nicht. Und stellt sich raus, sie war auf Printables ganz gut zu finden. Recht schnell gedruckt. Und gut zusammenzubauen. Und jetzt haben wir eine Kreuzweiche aus dem 3D-Drucker.
Die
hat gut funktioniert?
Ja, die hat okay funktioniert. Also okay. Gut, es ist nicht so gut wie Lego. Gar keine Frage, weil es halt nicht, ne? Genau.
Ja, das hat mich auch jetzt
aber
echt erwartet.
War gut, war dann zusammenbauen ist wirklich nur zusammenstecken. Dementsprechend, ich verspreche mir von der Robustheit nicht zu viel, aber fürs bis jetzige Bespielen hat es gereicht.
Mhm.
Das ist halt jetzt nice mit diesem neuen System, wo der Strom nicht mehr in der Schiene selber ist, oder?
Sondern super. Also gerade für, wenn mehrere Züge gleichzeitig fahren sollen und sich da mehrere Köpfe koordinieren. Das ist sehr praktisch, wenn jeder einen Zug hat und jeder eine Fernbedienung da hat.
Ja.
Das ist sehr, sehr gut. Ja. Genau. Passend dazu habe ich Folgendes, hat sich meiner gewünscht, eine Weiche, die elektrisch schaltbar ist. Und da gibt es ein Design auch von Make-A-World, sowohl für Lego als auch für die großen, für die Duplo-Züge. Und das ist quasi, wenn du so möchtest, ein Aufsatz auf einer Weiche, auf diesem Weichenumsteller. Und den kannst du dann quasi mit einem ESP kannst du den steuern. Und du kannst, also was ich jetzt gemacht habe, ist quasi ein ESP dran und dann per ESP Home das Ding gesteuert, ein bisschen Automatisierung dazu und dann hast du das quasi auf einem Tablet, aber eigentlich war die Idee noch echt extra Knöpfe zu haben, aber digitale Knöpfe waren halt einfacher, muss ich sagen, ja.
Super cool. Ich hatte es auch rausgesucht, habe dann aber Verbot bekommen.
Echt, hast Verbot bekommen? Du kannst jemand anders hat gesagt, ist sehr gut.
Es sollten nicht auch noch, ja, ich habe dann gesagt, ist was für die nächsten Schwung an Begeisterung. Wenn die dann erst, zwischendurch muss man ja so Dinge mal 3 Monate wegpacken. Aber jetzt gerade sollten erstmal noch nicht Kabel verlegt werden. Und man muss ja irgendwie Strom dahin kriegen. Und ich habe gesagt, ja, legen wir Akkupack daneben. Und
ja,
dann,
ja, genau. Also das ist tatsächlich die Idee. Du nimmst quasi so den ESP, du machst eine kleine Powerbank oder du machst einen kleinen Akku dran und dann läuft das Ding direkt daneben und es werden keine Kabel verlegt. Und das ist quasi die Power von diesen ESPs. Die kosten nichts, kannst du einfach hinlegen, verbrauchen auch keinen Strom und halten an dieser Powerbank halt Tage. Ja, das ist quasi das Einfachste, was du da machen kannst. Ja. Also du brauchst quasi nur das eine Ding mit dem, der es verschiebt und den Rest kannst du dann dazu bauen, wie du halt möchtest. Sind nur 3 Kabel und wie du es dann daran machst, ist ja auch egal. Also da gibt es jetzt gibt es irgendwie 3 Designs, die da irgendwie noch die Knöpfe sind und irgendwie das ist der eigentliche Schaltkasten, aber das kannst du halt auch alles nebeneinander legen.
Mhm.
Genau. Und du musst halt auch nicht das nehmen, was die da jetzt dabei haben. Das ist irgendwie so Cyberbrick. Das ist irgendwie, hat sich irgendjemand überlegt, dass du quasi ein ESP reintun kannst und dann verkaufst du es nochmal extra oder so. Aber das musst du alles nicht so machen. Kannst einfach nur das eine Design für die Weiche nehmen.
Ja. Jo.
Genau. Also, wie gesagt, das hat funktioniert. Ja, ist cool. was ich da bei dem jetzt noch gemacht habe, ist, dass jedes Mal, nachdem die Weiche verstellt ist, dass man dann den Motor ausmacht, weil ansonsten kann es sein, dass der ein bisschen heiß wird, wenn er nicht perfekt steht gerade. Das ist mir dann aufgefallen, nachdem einer kaputt gegangen ist.
Upsi.
Ups. Aber es kostet halt auch alles nichts. Ganz gut. Aber wie gesagt, das ist ein schönes Projekt gewesen. Und ich habe auch viel von diesen Schienen nachgedruckt. Und zwar das, was man nicht so ohne weiteres bekommt. Das finde ich immer ganz cool. Und das sind ganz oft solche beweglichen Schienen. Also warte, ich suche mal ganz kurz hier raus.
Oh ja, die Dinger sind cool. Also die, ich finde, die sind auch das Killer-Feature für so Modelleisenbahnen für Kinder. Weil sonst muss man sich ja immer sehr gut überlegen, dass es hinterher auch so rauskommt, dass es passt. Und diese beweglichen oder die Schienen mit mehreren beweglichen Gliedern, das ist so der Joker beim Modelleisenbahnbau. Ja, und hier passiert Magie und dann passt
es. Ja, genau. Also ich habe jetzt hier einmal, das gibt es für die Duplo-Schienen und auch für die Brio-Schienen und beides habe ich ausgedruckt und beides ist halt meiste Verwendung, würde ich fast sagen. Ja.
Jo.
Weil du es halt einfach irgendwie bauen kannst und dann wird es schon, passt halt am Ende, egal wie du es machst. Und es geht halt nicht nur zur Seite, sondern es geht auch ein Stück nach oben, wenn du zum Beispiel irgendwie einen Teppich hast oder sowas. Und dann willst du da halt an der Schiene leider langlegen, aber die ist dann halt gerade und danach holpert es. Ja. Und mit so einem Ding kannst du es dann quasi dynamisch so bauen, dass es auf jeden Fall passt. Genau. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Duplo Maxim. Und für Brio gibt es auch. Ja, das war, was ich.
Sehr schön. Also ihr habt Trains gedruckt.
Trains.
Okay, habt ihr was rumzuheulen? Hat einer Mimimi der Woche?
Erzähl mal.
Yeah. Ich wollte ja noch so ein paar, wir waren ja an diesem Kongress. Und dann gibt es diese Vorträge, dass so da steht so jemand auf so einer Bühne und dann erzählt er so Dinge. Das ist so ein Vortrag. Das ist da, wo man nicht hingeht, wenn man im Kongress ist, weil man ja dann irgendwie Keycloaks hackt oder sonst irgendwelchen Blödsinn macht. Und dann denkt man sich ja nachher so, ja, wäre ja eigentlich schon cool, da gibt's ja wirklich, also dieses Jahr muss ich auch sagen, also ich habe super viele gute Talks gesehen. Denkt man sich, ja, wäre ja cool, diese Talks zu schauen. Und dann würde man sich ja so als guter Netzbürger, würde man die ja gerne direkt auf media.ccc.de schauen. Jetzt, wenn man aber wieder zu Hause ist, würde man die ja auch vielleicht gerne an seinem großen TV-Abspielgerät schauen. Das heißt, man würde die gerne irgendwie auf seinen Fernseher streamen. Und das ist aktuell mit Media.ccc der einfachste Weg, die Talks zu schauen, ist über YouTube. Und das ist schon ein bisschen traurig. Also
das kommt auf die Hardware an, die man zu Hause stehen hat.
Das kommt ein bisschen auf den Fernseher drauf an. Das mag wohl sein. Und ja, ich meine, ja, ich kann natürlich einen Laptop oder so einen kleinen Computer oder so einen Raspberry direkt an meinen Fernseher krepeln.
HDMI-Kabel gleich krepeln, ha?
Huh? Ja, aber nee, du brauchst ja dann immer direkt einen Computer. Also, HDMI-Kabel kann ich schon und dann?
Du hast die ganzen Tage einen Computer in der Tasche. Also, ich meine, das ist jetzt, heutzutage ist alles ein Computer.
Ja, aber dann stecke ich HDMI-Kabel an meinen Fernseher und dann habe ich einen Handy. Adapter für mein Handy?
Nee, du steckst das HDMI-Kabel direkt an dein Handy ran. Handy etwa kein HDMI-Kabel oder was? Was ist das?
Es gibt die Mini-HDMI-Ports, das ist gar nicht so.
Es gibt auch die USB-C zu HDMI, also ich glaube,
stimmt,
wenn du ein USB...
Genau, gibt es bestimmt, ja. Aber es ist ja auch, also,
Die Spec
ist ja
gibt es ja
ultra kreblig, also...
Hä, was, dein Handy einfach an den Fernseher ansteckt, ist ja wohl der Killer-Move.
Ja, ist schon lustig, sehe ich ein, aber ist schon kreblig, also,
Was willst du auch noch, ach, du bist einer von denen, die ihr Handy dann noch brauchen, wenn sie einen Film gucken, damit denen nicht langweilig wird.
Wenn ich hier noch daddeln kann.
Nee, aber bei einem Talk ist das legitim, weil man muss sich ja Notizen machen.
Genau, muss man Notizen auf meinem Handy machen. Naja, wollte ich auf jeden Fall mal anmerken, es gab früher dieses Chaosflix oder so, das wird aber leider irgendwie nicht mehr weiterentwickelt und ja, das ist ein bisschen traurig. Es gibt dieses, was ich auch ausprobiert habe, das heißt NewPipe, das auch ganz okay, das kann aber halt all diese Cast-Features und so leider nicht und das Interface, also es hat halt direkt Media.ccc Support, was ziemlich geil ist. Also du kannst es da halt einfach auswählen und sagen, ja, Mediaquelle ist hier Media.ccc.de. Aber das Interface auch ein bisschen kreblig und Sortierung ein bisschen interessant mit irgendwie Channels und so.
ja.
Würde alles irgendwie, habe ich das Gefühl, es würde besser gehen und ich würde die gerne irgendwie direkt auf MediaCCC oder so schauen, aber ich habe tatsächlich jetzt einige auch einfach auf YouTube geschaut, weil es halt wirklich einfach der einfachste Weg ist,
das aktuell zu schauen.
Unglaublich. Und das finde ich einfach traurig.
Ja, das ist traurig, aber genau. Ich habe tatsächlich mehrere auf MediaCCC.de geguckt im Browser und hatte keine Probleme.
Ich hab die tatsächlich runtergeladen
vorher. Am Laptop ist es okay, dann, ja.
Das also für die Bahnfahrt habe ich sie runtergeladen, damit man was zu schauen hat. Und also ich habe tatsächlich die drei Sachen, die ich mir runtergeladen habe, in der Bahn geschaut. So gut.
Nice.
Ja, diese proprietäre Apfelplattform am Fernseher, dafür gibt es diverse, also da gibt es zum einen einen direkten, eine App für den Kongress, da sind die Vorträge drin und es gibt auch noch eine von einer anderen Urheberschaft auch noch eine MediaCCC-App, die funktioniert ganz gut. Und ich hatte dieses Jahr nicht, aber vorher hatte ich auch nochmal Raspberry Pis da dranhängen und da, ich glaube, das war hier das, früher hieß es Kodi, dafür gab es auch immer MediaCCC-Plugins, bekommt man auch ganz gut.
Vielleicht gibt es ja einen für Jellyfin.
Ja, bestimmt, ne? Ja.
Genau, ihr müsst bloß die richtige Software verwenden. Ich sehe schon. Gut, dann heule ich mal weiter. Ist auch schon auf dem Kongress aufgefallen, dass ich irgendwie Probleme hatte, meinen Laptop zu laden. Turns out, jetzt geht's schon langsam gar nicht mehr. Ja, also irgendwie sind meine, da sind ja bei meinem, das ist ein Dell-Rechner, da sind ja links quasi zwei USB-C-Ports, kann man reinstecken, lädt damit. Und ich habe jetzt, also auf dem Kongress war dann schon dieses Ladegerät, was ich mit hatte, was ein Original Dell-Ladenetzteil ist, irgendwie ging schon nicht mehr. Habe ich gedacht, okay, liegt es vielleicht am Netzteil, kann ja sein, dass kaputt ist. Ich hatte dann im Kongress ein, zwei andere, die funktioniert haben, aber nächsten Tag ging das eine davon auch schon nicht mehr. Und jetzt zu Hause, die Dockingstations gehen nicht mehr, weder die auf Arbeit noch meine hier. Und ich habe nur noch quasi ein Netzteil gefunden, was lädt. Ist ein Apple-Netzteil, komischerweise. Kann ich tatsächlich, oder konnte ich auf Arbeit sogar nachstellen. Da ging auch nur das Apple-Netzteil. Mit dem konnte ich laden, mit allen anderen Netzteilen, die ich gefunden habe, nicht. Weiß einer, was Apple-Netzteile anders machen? Bringen die noch anderen Strom auf den Port hier?
Sie bringen noch Wechselspannung mit.
Ja. Ich meine, es sind ja so Power Delivery Netzteile, vielleicht.
Die handeln ja was Apple aus. Also die haben ja, zum genau. Aushandeln haben die mehr Intelligenz. Intelligenz ist vielleicht das falsche Wort, aber haben die einfach mehr an Bord. Ja.
Genau. Dass die irgendwas noch aushandeln können, was eben diese Dell-Netzteile oder andere Netzteile nicht aushandeln. Aber auch da geht nur noch einer dieser beiden USB-C-Ports und das ist natürlich kein Zustand. Ich habe festgestellt, mein Laptop hat tatsächlich noch Support. Das heißt, ich werde da jetzt mal anrufen und sagen, Sput, ihr müsst was machen. Weil, also hatte ich jetzt bisher noch nie. Ich weiß nicht, hattet ihr sowas schon mal, dass die USB-C-Ports einfach nicht mehr laden? Also ich meine, das ist ja so ein Feature, ohne dass man nicht, also ich kann ja so nicht.
Aber der Rest funktioniert noch, oder was?
Der Rest funktioniert. Der eine Port geht tatsächlich gar nicht mehr, denn der hat auch einen anderen USB-C-Dingi nicht mehr genommen. Also nicht nur laden nicht, sondern gar nicht mehr. Beim zweiten geht, glaube ich, geht da noch USB? Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich habe dann wirklich die USB-A-Ports und hier irgendwelche USB-A auf USB-C-Adapter und so genommen, um. Es ist das lustige Daisy-Chaining hier. Also von einem USB-Hub in den nächsten, um dann so die Sachen, die man normalerweise alle an der Dockingstation hat, alle noch miteinander zu verbinden. Ja.
Aber du hast noch einen extra Stromstecker-Adapter, oder?
Nein.
Und wie lädst du jetzt den Laptop?
Ich habe ich kann dir sagen, dass Apple-Netzteile funktionieren und auch nur auf einem Port und alles andere nicht mehr. Also ich habe verschiedene Netzteile von Herstellern versucht und das Einzige, was geht, ist dieses, ich habe hier zu Hause ein Apple-Netzteil und habe mir auf Arbeit auch eins geben lassen und die gehen komischerweise.
Ja, also es kann an den Connectors liegen oder wie das quasi reingedrückt wird, dass es dann halt die Pins nach unten drückt oder so.
Oder ist es, wie gesagt, irgendeine Aushandlung, dass der tatsächlich noch irgendeinen Strommechanismus treffen kann, nee, den 100, die anderen 100 nicht
Pro
geben.
Ist nur der Connector und der Stecker ist dann halt ein bisschen breiter an irgendeiner Stelle und drückt es mehr rein oder drückt es nach unten, weil es so schwer ist oder irgendwas. Oder hast du das Problem, wenn du dran wackelst, das aufhört?
Nee.
Auch nicht?
Nee.
Ja, krass.
Also wir haben auch dran rumgewackelt.
Mhm.
Mit mehreren USB-Netzteilen, wo man vielleicht versucht hat, irgendwie noch. Ist komisch, blöd, ist kaputt.
Sehr komisch.
Also macht keinen Spaß.
Ja. Also USB Power Delivery macht jetzt immer diese ganze Logik und so. Der hat ja einen extra kleinen Mikrocontroller, der diese Aushandlung macht. Und vielleicht ist da auch irgendwelche Spannungen, die da nicht mehr passen oder irgendwelche Toleranzen, die dann bei manchen Adapter oder bei manchen Stromsteckern halt nicht ein bisschen anders sind oder so. Es halt irgendwas außerhalb von der Spec liegt oder irgendwas halt passiert oder dass dann halt irgendwo ein Widerstand dazwischen ist und deswegen brauchst du mehr Leistung. Das kann ja alles sein. Ja, das kriegst du ja quasi nicht mehr raus. Und ich hatte das Problem, aber bei mir war es die Hardware, also der USB-C-Stecker selber ist gestorben und ja, die bist gearscht, weil du kriegst quasi auch nicht ausgetauscht. Das ist ja kein Teil, was halt normalerweise separat ist, sondern es ist halt immer direkt auf dem Mainboard drauf.
Ja.
Und ja, also entweder du lötest es quasi komplett weg und machst es neu und dann hast du Glück oder so. Oder du bist halt gearscht.
Ja, an der Stelle, das Ding hat noch Support ein paar Monate und ich werde anrufen und sagen, Leute, ihr müsst leider dieses Mainboard austauschen.
Keine Lötkolbe-Action, oh Mann.
Nee, die hatte ich ja auf dem Kongress. Bin ich auch noch nicht dazu, also meine Festplatte mit dieser Lötsache ist heil angekommen. Aber ich bin auch noch nicht dazu gekommen, das durchzutesten, ob da noch alles funktioniert. Ja, also, ja, löten. Ich bin jetzt nicht der Lötexperte. Wir gucken mal, ob das mit einem neuen Mainboard. Aber eigentlich wäre es natürlich toll, wenn man nur diese USB-C-Ports so, weiß ich nicht, wie bei Framebook hier austauschen kann. Aber keine Ahnung. Wird wahrscheinlich nicht so einfach gehen. Wahrscheinlich müssen wir das ganze Mainboard tauschen.
Hm. Ja, also das ist bei diesen USB-C-Steckern schon ein bisschen blöd. Ich hätte auch gerne, ich weiß gar nicht, wie das bei den Frameworks ist es so, dass du da nochmal einen separaten Stecker zu dem USB-C-Stecker hast, oder? Der einmal durchleitet.
Ja.
Dann kann man wenigstens sicher sein, dass sie dir nicht abbricht oder wenn es abbricht, dass du dann nur diesen Adapter brauchst. Schon cooler. Aber noch besser fände ich es eigentlich, wenn dasselbe halt nur per Flexkabel angesteckt ist und du halt dieses Flexkabel mit dem Stecker wechseln kannst.
Ja, das wäre eigentlich auch okay.
Ja, das wäre okay. Ich glaube, also manchmal ist es so bei Handys, aber auch nicht immer. Kommt auch wieder ein bisschen drauf an. Ja, das heißt schon ein bisschen traurig. Ich habe ja immer noch das Problem mit meinem Telefon, dass der Power-Button gedrückt wird ab und zu, wenn ich das Telefon hinlege, was sehr unpraktisch ist.
Gott.
Weil das heißt, dass es dann neu startet. Also du kannst es dann auch nicht mehr aufhalten. Das ist dann quasi in diesem Modus, dass es dann neu startet nach 10 Sekunden oder so. Also es ist wie, als wenn du gedrückt hättest und dann geht es halt irgendwann aus und startet neu. Und ich habe jetzt quasi die Flexkabel dafür neu gekauft, aber die sind noch nicht angekommen. Ja, aktuell tut's noch, wenn ich es ganz gentle, also wenn ich ganz, ganz vorsichtig damit bin. Ja, kann ich nicht empfehlen. Also Buttons und so USB-C kaputt machen, das finde ich blöd.
Also sowas ist mir tatsächlich jetzt auch noch nicht passiert, dass das Ding dann nicht mehr lädt. Also das ist irgendwie komisch. Also dass wirklich so kaputt ist. Naja, es ist nichts mehr wie früher, dass das einfach jahrelang gehalten hat. Es hält alles nur noch bis morgen. So, wer hat noch was zum Rumheulen?
Ich habe noch was zum Rumheulen.
Ja. Erzähl.
Es geht mal wieder um PayPal. Nutzt kein PayPal. Und zwar verlinke ich auch einfach.
Was brauchen wir nochmal? Vero, oder? Was war jetzt
ja,
das
Vero, nächste? Mhm. Genau, Vero wollen wir benutzen. Ja. Ich verlinke einen Artikel von der Verbraucherzentrale, die einen vielleicht schon vielen bekannten Mechanismus beschreibt, mit dem Betrug begangen wird. Und das ist halt hier in meinem Umkreis jetzt heute passiert, dass da offensichtlich jemand eine IBAN, eine irgendwo geklaute IBAN, abgegriffene IBAN benutzt hat, um was in einem Online-Shop zu bezahlen, der PayPal-Zahlung für Leute ohne PayPal-Account anbietet. Also PayPal macht dann einen Mittelsmann und dann kriegt der Kunde ein Formular angezeigt, dann kannst du deine IBAN einklimpern und dann sagst du, ja, hier Checkmark setzen, um Lastschrift-Einwilligung zu geben. Und das Problem ist, dass die ganze Masche funktioniert, weil weder der Shop und vor allem aber die Bank, die eigentlich in der Lage wäre, das zu tun, nicht verifiziert, ob diese Einwilligung eine gültige Einwilligung ist. Und dementsprechend ist es den Betrügern dann recht einfach gemacht, mit einer IBAN, die sie irgendwo gefunden haben, einkaufen zu gehen. Und dann taucht auf dem Konto von dem Betroffenen taucht einfach eine Abbuchung auf. Die ist jetzt hier schnell aufgefallen. Sie war nur vorgemerkt. Das Interessante ist, dass die Bank dann sagt, ja, Sie müssen warten, bis das gebucht ist, dann können Sie die sofort zurückgehen lassen. Da gibt es tatsächlich im Online-Banking anscheinend überall so schöne Pfeile. Also bei den beiden Banken, wo ich es nachgeguckt habe, gibt es das, wo man das dann mit einem Zweiklick im Online-Banking machen kann. Der Hinweis an der Hotline war, ja, wenn man das macht, sollte man sich auch darüber bewusst sein, dass wenn man das zu Unrecht macht, dann werden einem Gebühren dafür
aufgelegt. Genau, das ist dann auch aufgelegt. Immer Vorsicht, scary, wenn Sie hier Schabernack treiben, müssen Sie ganz viel Geld bezahlen.
Ja, naja. Ja, genau. Aber so, wenn das wie in diesem Fall berechtigt ist, dann ist das Geld wohl sofort wieder da. Und ja, das Ätzende ist halt der Stress, den man damit hat. Und ich habe den Shop, über den das lief, kontaktiert. Die waren sehr kooperativ. Die waren auch froh, dass wir die direkt kontaktiert haben, weil die den Versand der Ware noch aufhalten konnten. Ansonsten ist natürlich da auch der Ärger da, wenn man dann eine Lastschrift zurückgehen lässt, der Händler aber seine Ware schon versendet hat, dann will der natürlich irgendwo auch Regress geltend machen. Und das ist dann nicht ganz ausgeschlossen, dass er dann an denjenigen geht, von dem eigentlich die Zahlung kommen sollte. Ja, wird hier hoffentlich jetzt nicht passieren. Wir werden Anzeige erstatten, aber vor allem für die Statistik, das ist dann auch bewusst, dass da wahrscheinlich nicht viel gemacht werden kann, weil das wenn das schon bei der Verbraucherzentrale einen Artikel dazu gibt, wohl eine recht ausgetretene Betrugsmasche ist. Jo, deswegen nochmal hier ein Mimi dazu, dass sich jeder darüber bewusst ist und vielleicht auch das schon kennt, wenn es irgendwo im Bekanntenkreis, im familiären Umfeld auftritt, dass man den Leuten dann sagen kann, ja, so und so müsste arbeiten. Don't panic. Und vor allem kein PayPal benutzen. Ich meine, hier kann man an der Stelle PayPal nur den Vorwurf machen, dass sie eben nicht ordentlich prüfen, ob die Lastschrift legitim ist.
Ja, das ist ja wohl wohl ein berechtigter Vorwurf dann. Also, ja, was ist denn das für ein Quatsch, bitte?
Ja, aber ich meine, das haben Banken früher auch schon nicht geprüft. Also,
aber das heißt ja nicht, dass es was Gutes ist.
Nee, aber mir hat auch jemand, der einfach meine IBAN wusste, einfach einen Überweisungsträger eingeschmissen mit einer gefälschten Unterschrift und das hat die Bank einfach auch durchgewunken, obwohl die ja eigentlich auch das machen können. Also diese Banken sind schon echt komisch, wo du denkst, hallo, ihr habt doch Sample-Unterschriften, das nicht, also passt nicht mal ansatzweise. Könnte dann nicht, aber nö, das ist denen dazu doof. Ich denke, also, nee, die Banken machen es schon nicht, da kannst du fast PayPal gar keinen Vorwurf machen, dass sie das auch nicht machen.
Genau, und der Vorwurf, den wir als Verbraucher aber machen müssen, tatsächlich ist PayPal und den Banken. Also beide.
Ja. Beide sind doof.
Ja, Banken sind böse und doof.
Und PayPal doppelt böse, doppelt doof.
Ja, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob Vero so viel besser ist. Doch, weil das kommt ja von den deutschen Banken.
Aber immerhin sind es nicht die Banken und noch eine dritte.
Ja, es ist kein amerikanisches Unternehmen, ne? Das sind die deutschen oder europäischen Banken, ne? Ich glaube die europäischen Banken, ne? Die sich da zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen irgendwie so einen PayPal, europäischen PayPal-Gegenentwurf mal machen. Ich habe aber Vero jetzt noch gar nicht ausprobiert.
Die europäischen, genau. Und das Gute, wenn man sich das so gesamtökonomisch anguckt, ist, dass nicht noch jemand daran verdient, dass ihr irgendwo einkauft. Also es sind dann weiterhin nur der Händler und die Kreissparkasse involviert und nicht noch ein amerikanischer Konzern, wo noch prozentual was für abgreift, was die Waren dann noch teurer macht.
Genau. Also die Sache ist, das macht die Waren für alle teurer, weil die PayPal-Bestimmungen sagen, du darfst das quasi nicht für teurer verkaufen, wenn du es mit PayPal bezahlen lässt. Also du kannst jetzt quasi nicht eine PayPal-Gebühr, die du bezahlst, an Kunden weitergeben, sondern es muss genauso viel kosten, wie wenn du jetzt per Banküberweisung bezahlst. Und deswegen wird es überall teurer. Für alle anderen, obwohl quasi nur PayPal daran verdient. Und das ist nicht okay. Böse.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Lazyfu. Wer hat dann was gelesen?
Lazyfu.
Weiß ich nicht.
Es war
geht schon wieder Microsoft.
Das ist ganz schön viel grün jetzt.
Microsoft, wer kennt's nicht? Hier in der Schweiz gibt's der Armeechef, der jetzt irgendwie bald
heißt
abtritt.
Der Armeechef?
Nein, der heißt Thomas.
Nee, ich meine, heißt der in der Schweiz der Armeechef? Heißt der wirklich so?
Keine Ahnung, der Chef der Armee? Keine
Thomas
Ahnung,
Süßli, der Armeechef.
Ja, also ja. Keine Ahnung, wie soll das sonst heißen? General?
Ja, also in Deutschland ist das der Generalinspekteur der Bundeswehr.
Ja, wollte ich gerade sagen. Bei uns hat er einen anständigen Namen.
Peinlich, klingt peinlich, aber ja, hey.
Das ist der Armeechef, ja.
Was ihr macht das? Hier in eurem Deutschland, was ihr wollt, ne? Aber also mir wird peinlich.
Armeechef.
Keine Ahnung, was weiß ich? Also ich glaube, er hat schon irgend so ein...
So ein Dienstgrad. Aber ich finde auch ganz sympathisch, wenn diese Dienstgrade nicht von der Zivilgesellschaft adaptiert werden müssen. Also das ist dann auch okay. Also ja, Armeechef also, versteht halt auch jeder, was sein Job ist, oder?
Ja,
Generalinspekteur, da bist du erstmal einen Abend mit beschäftigt, die Kinder zu erklären, was das eigentlich ist.
Ja, also keine Ahnung.
Dienstgrade sind und so.
Ja. Also Wikipedia sagt irgendwie Chef der Armee.
Das habe ich.
Kommandant der Schweizer Armee. In Friedenszeiten im Rang eines Korpskommandanten.
Nee, Armeechef ist super.
Ja, nee, finde ich gut. Wie auch immer, das ist ja auch nicht, das ist nicht der Punkt.
Ach so, ups.
Behaltet euren Generalstab, ihr könnt euren Generalstab sonst irgendwo hin.
Ja.
Naja, wisst schon, ne? Naja, der sagt auf jeden Fall, dass, das, also weil hier in der Schweiz hat das, der Rest des Bundes hat irgendwie so gefunden, ah, dieses Office, Microsoft ist voll geil. Und er sagt, es ist halt alles, aber das ist super kritisch für die Armee und das können wir nicht und das ist viel zu teuer und das ist doof. Und da ist ein guter Artikel darüber.
Okay, aber die Sache ist, der kann gar nichts mehr machen. Seit 1. Januar ist nämlich Benedikt Roos Armeechef.
Genau, es ist halt ein neuer, aber er hat, also, er kann
er hat
natürlich...
Er gesagt, er ist voll blöd. Tschüssi. Ja.
Und tschüssi, genau.
Das
weil
ist ja
ein
geiler Move von ihm, ey.
Ja, nee, aber also... Ja,
gut, entweder ist er zu alt oder er ist aufgestiegen. Also das sind halt die Untertitel.
Hä, von Armeechef aufsteigen? Erzähl mal, wo du hin aufsteigst.
Ja, nee, in den
Himmel
glaub,
oder
nee,
was?
Du kannst doch, ich weiß nicht, ich meine, wir haben nicht nur eine Armee, weiß ich,
sondern
wir haben ja
den
auch noch,
super Doppel-Armeechef oder was?
Ja.
Weiß nicht, du hast ja nicht nur das Heer, du hast ja auch noch irgendwie die Marine und die Air Force, nee, wie heißt
aber
die
Luftwaffe?
Die
Armee
oder ist Armee
umfasst
alles
alle,
schon?
Ja, der umfasst alle
okay,
Teilstreitkräfte.
Ja, wollte gerade sagen, ja. Armeechef ist quasi das super höchste Dingi.
Ja, ja, aber
darüber
du kannst natürlich
jetzt nichts mehr.
Politik, du kannst in die Wirtschaft, also ja.
Ja, als Armeechef bist du ja quasi schon in Politik, weil du ja quasi dann
ja.
bist irgendwie vom Bundesrat gewählt oder so.
Das ist schon, also das ist schon eher eine politische Position als.
Ja. Du gehst ja jetzt quasi nicht irgendwo in Ukraine kämpfen oder so.
Nee, das sowieso nicht. Ja, er hat, glaube ich, ihn gekündigt, genau, er ist jetzt nicht mehr. Aber er kann natürlich trotzdem nochmal so eine Topic setzen und sagen, hey, das ist irgendwie kritisch doof und da müssen Leute halt trotzdem drüber sprechen. Und ja, ich hoffe, dass sich das da auch wenn sie jetzt gerade halt alles zu Microsoft hin migriert haben, dass sie vielleicht trotzdem die Chance nutzen, das alles wieder weg zu migrieren. Wäre so meine naive Hoffnung.
Okay, also seit 92 war er Programmierer/Analytiker, also der Thomas Süßli. Und jetzt hat er einfach aufgehört zu arbeiten, super nice.
Ja, vielleicht ist er
einfach Arbeiten
oder
durchgespielt.
So,
ja. Genau, ich denke auch. Dann
ich finde es geil. Das ist quasi
genug. 66, ja, ich meine.
Ja.
Da ja, könnte schon.
Kann man sich irgendwann mal auch zur Ruhe setzen.
1966.
Nein. Es wird nicht so.
Ups.
Auch nicht in der Kategorie Lesefu. Und dann das andere ist ein Lese-Schauen-Fu, das von der Gulasch-Programmiernacht. Ich bin da noch ein bisschen hinterher mit Talks schauen oder nicht schauen. Und da ist von diesem einen Menschen, der i3 gemacht hat. Und der beschreibt da, dass er Michael Stapelberg oder so.
Mhm.
Und der hat auch dieses Go Crazy gemacht, was so ein Self-Hosting-Go-Dingsy ist, was man dann halt super easy auf so einen kleinen Krepelcomputer, also so einen Raspberry Pi oder so machen kann. Und er geht einfach so ein bisschen durch sein Setup, was er selber hostet, was er nicht selber hostet, warum, was er für Services selber geschrieben hat und so. Und wie er das
ist
halt
auch
so
der,
bisschen,
der migriert ist auf NixOS und ist ja jetzt super happy mit, oder?
Genau, das ist auch der ist auch auf NixOS und so.
Aber darum geht es, glaube ich, bei ihm noch nicht, oder? In dem
in diesem
Talk. Das ist Talk, zu lange her, ja.
Ich glaube, er erwähnt es irgendwie so am Rande.
Gucken. Nixos aber, Trying. Ja, also der hatte.
Ja, es ist nicht so, also Nixos ist da in diesem Ding sie nicht so im Fokus. Es geht schon eher um die Hobart-Thematisierungsdinge, die er gemacht hat und so. Ja. Genau. Ja, doch, es, Nixos ist auch, wenn du die Slides anschaust und dann nach Nix grabst.
Ist nur ganz unten, kurz vor der Conclusion.
Genau.
Ja, er hat nochmal einen anderen Talk gemacht, wo er nur über Nixos geredet hat. Ich glaube, über so einer, bei so einem User-Treffen, irgendwie so ein Nixos-Treffen.
Okay. Ja,
ist auch egal.
Also ist auch ein ja, cooler Speaker.
Jo, das ist doch super.
Interessante Dinge. Genau. Kann man sich anschauen, kann man sich vielleicht ein bisschen Inspiration holen, was man, wie man Dinge selber hosten kann, will. Und Dinge selber hosten, sowieso immer gut.
Genau. Sowieso. Dann kommen wir zur letzten Kategorie in unserer Sendung hier. Das sind die Picks. Picks, Picks, Picks.
Picks, Picks, Picks.
Picks, Picks, Picks. Also, Picks.
Hier, wenn man so Dinge für Entwickler schreibt und liest und so, das klingt für Außenstehende ziemlich lustig und da hat das jemand halt mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht.
Und aber das macht man ja nicht mehr. Man lässt ja jetzt vom Computer einfach die Readme erzeugen.
Ja. Genau, keiner aber da stehen halt trotzdem einfach so weirde Dinge drin, weil diese Tools halt irgendwelche Namen haben, die dann für einen super super normal klingen, aber für Außenstehende klingt es halt immer alles, ja, klingt halt alles ein bisschen, könnt ihr euch mal durchlesen oder nicht, ist nicht super lang, ist
ich mach funny. Ganz kurz das eine Video von Programmers Are Also Human über den JavaScript Framework Stack, den Satan Stack.
Ah, ich glaube, ich habe das Video auch gesehen.
Interview with the Senior JS Developer. Ich glaube, das ist das. Ja, das ist das. Ich verlinke das hier einfach mal. Das ist sehr gut. Das ist eins meiner Favoriten wirklich von ihm. Muss die jetzt leider auch anschauen danach.
Das tatsächlich sowieso auch super lustiger Channel. Ja. Die haben ein paar gute Videos
auf jeden Fall
gemacht. Dann, wenn ihr mehr Hardware kaufen wollt und es gibt ja diese YubiKeys, das sind halt von so einer US-Firma und so, ist alles so ein bisschen dies, das. Es gibt jetzt wohl auch so ein Ding, das heißt Token 2 und das wohl, ich weiß gar nicht, irgendwo in Europa, glaube ich.
Da steht es bis
in drauf. Der Schweiz, ja. Ist irgendwie so ein Schweizer Ding.
Okay. Europäischer Kontinent.
Genau. Ja, Europa ist ein Kontinent, nicht in ja. Ist in EU.
Nicht.
Ja, und sieht auf jeden Fall interessant aus und ist auch vom Pricing her halt irgendwie, glaube ich, mehr oder weniger competitive mit, was du so für einen YubiKey zahlst. Der
YubiKey ist teurer, glaube ich, oder? Die kostet noch 100 pro mehr.
Ich glaube, es kommt halt auch drauf an, welcher. Also, die haben ja auch 1000 verschiedene.
Ich glaube, der normale kostet aber locker 40, oder? 35 oder so, was hätte ich jetzt gesagt.
Ich guck mal
ganz kurz.
Ich habe den, also, keine Ahnung, ich benutze halt immer noch den gleichen wie seit. Mhm. Der funktioniert, also die gehen ja normalerweise auch nicht einfach so kaputt oder so. Darum.
Ja, ist richtig.
Ich habe den halt schon super lange, darum keine Ahnung mehr, was der gekostet hat. Aber ja, könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr sowas neu braucht. Okay,
also der YubiKey NFC mit USB-C dran kostet einfach 69 Euro.
Ja, krass.
Aber das ist, ich weiß nicht, es kriegst du bestimmt auch ohne NFC, ist ein bisschen günstiger, aber die sind grundsätzlich relativ teuer. Hätte ich jetzt nämlich auch gedacht, fast so 50 Euro oder sowas. Ah, ja, und klar. Deswegen ist es relativ günstig. Das, was ich eigentlich sagen wollte. Ja.
Dann, weil wir gerade dabei waren, gibt natürlich auch eine deutsche Firma, die auch solche Keys herstellt, hier aus Berlin. Wenn du Schweizer Firmen pickst, dann muss ich hier
sehr gut.
deutsche Gleichberechtigung werben. NitroKey.
Die kommen aus Deutschland.
Die kommen tatsächlich aus Brandenburg sogar, glaube ich. Könnt ihr euch alles anhören, weil ich habe mal ein Interview mit dem, ich glaube, dem CEO gemacht über NitroKey. War auf einer MeshCon in Berlin. Und genau, der war sehr nett und cooles Interview. Und ja, ich habe mir leider noch keinen gekauft, aber du kannst. Auch da gibt es für USB, A, C und mit NFC drauf und mit Touch oder auch nicht und Passkey oder auch nicht und Fido 2 und WebAuth und alles, was man halt so braucht, gibt es von denen auch. Und die haben tatsächlich sogar, basteln auch irgendwelche Phones und so. Das hat mich jetzt nur halb interessiert, aber gerade Ich glaube, wenn man eben nicht alles auf YubiKey setzen will, sondern vielleicht auch nochmal einen anderen Hersteller, und YubiKey hatte ja auch in letzter Zeit immer mal wieder Probleme, von dem her vielleicht auch ganz cool, wenn man irgendwas anderes hat.
Ich glaube, die flashen aber nur andere Telefone um, oder das sind die Google-Telefone, und dann flashen die da irgendwie ihr was auch immer drauf.
Das kann sein, das kann sein.
Sieht jetzt da gerade so aus, weil das da steht ein G hinten drauf, gehe ich mal davon aus. Dann.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir darüber auch geredet haben. Ich müsste mir das Interview jetzt nochmal anhören.
Kannst du ja selber
dabei, aber
genau. Also es basiert auf dem Pixel 9a, was sie jetzt als Nitro Phone 5a verkaufen. Mit Graphene OS. Okay, die machen einfach Graphene OS vorher drauf. Und das ist ja okay, dann machen sie nicht selber, sondern quasi flashen nur das Telefon für dich um. Und ist okay. Kannst du auch Mikrofon und Sensoren physisch entfernen lassen.
Klingt gut.
Finde ich nicht so schlecht, ja klar. Also
kannst du natürlich immer selber machen, aber gerade wenn du so ein kleines Unternehmen bist oder so und dein Mitarbeitern oder so was in die Hand drücken willst, dann kannst du natürlich nicht jedes Phone irgendwie selber flashen oder so, sondern dann ist es schon geil, wenn du einfach sagen kannst, ja hier, kaufe ich ein.
Genau, kaufe ich bei denen ein, von dieser wunderbaren Firma aus Brandenburg.
Ja. Also.
Ich finde es cool. Die nehmen PayPal aber nur und die brauchen Vero.
Sucker.
Mhm. Echt? Okay.
Banküberweisung, Kreditkarte, PayPal und Bitcoin.
Banküberweisung ist okay und Bitcoin ist auch okay.
Die können auch Vero.
Schreib ihnen und sag, du kaufst bei ihnen, wenn sie Vero unterstützen.
Entschuldigen Sie, ich kaufe bei Ihnen kein Telefon, wenn Sie nicht Vero anbieten.
Genau.
Dann
haben wir das auch abgehandelt.
Genau, wenn ihr euch so einen kleinen Router bauen wollt mit Nix, da gibt es so einen Guide, der ganz nett ist. Kann man sich auch ein bisschen inspirieren lassen.
Das ist N150, also diese Standard-China-Geräte, oder?
Ja, das sind diese kleinen, du bekommst sie von China, aber es ist eine Intel CPU.
Aber der hat dann ganz viele USB-Ports, Ethernet-Ports dran, oder wie ist das?
Genau, ja, also gibt es halt ganz viele verschiedene Plattformen und von China bekommst du da halt so ein Board für so Zeug zu okayen Preisen. Ich weiß zwar nicht, wie es jetzt mit RAM-Preisen ist, habe ich schon länger nicht mehr geschaut, weil ich brauche keins, aber
einfach ohne RAM, fertig. Tada.
Einfach keinen RAM reinmachen, fertig.
Keine Probleme.
Keine
Probleme.
Genau, mit NixOS sowieso beste.
Mhm. Und ja, das Deployment ist nice, ist quasi wieder direkt vom Netzwerk aus, genauso wie der Ingress gemacht hat. Sehr gut. Ich find's cool. Achso, und dann sogar alles quasi eingerichtet, irgendwie dieses ganze NF-Tables-Zeugs und sowas. Hat man das auch mal gesehen. Naja,
genau, cool. Kann man, wenn man sich einen Router damit bauen will, kann man sich da ja mal inspirieren lassen, was andere Leute so bauen. Dann, wo man sich auch inspirieren lassen kann oder beraten lassen kann, also es gibt ja diese Leute, die spielen dieses Mario Kart. Hab ich vielleicht auch schon von gehört.
Nee, habe ich noch nie gehört. Was ist das?
Nie gehört. Das ist so ein, also kennst du Mario?
Das ist ein Kartenspiel, oder? Mario Kartenspiel.
Ja, Mario Kart. Das Mario Kartenspiel. Wer kennt's nicht? Das, wenn Mario Kartenspiel, das Mario Kart.
Oder ist nur eine Karte eigentlich dann? Sonst wär's ja Mario Kart.
Ah, tja.
Okay, erzähl weiter.
Und da hat jemand mal so ein bisschen, also, dann gibt's ja in diesem neuen Ding, gibt's ja, du kannst ja dann super viele Dinge auswählen. Also, du kannst da ja einen Charakter auswählen, irgendwie dein Bike, dein Gefährt und irgendwie so ein Glider und so und die Reifen, die du drauf hast. Und da hat jemand halt so ein bisschen Statistik und eine ziemlich coole Webseitenvisualisierung gebaut, um herauszufinden, was die beste Kombination ist, wo ihr dann zumindest statistisch irgendwie die besten, den besten Trade-off habt. Wenn ihr natürlich nicht fahren könnt, dann.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Hauptding halt ist nicht, dass du irgendwie so ein Zehntel mehr Geschwindigkeitspower irgendwo hast, sondern dass du einfach gut fährst.
Ja. Also ich meine, aber wenn halt du gut fährst und ich gut fahre, dann kann es halt diesen kleinen Unterschied machen,
das ist korrekt.
Dass du halt vielleicht ein bisschen besseren Glider hast. Ja, bisschen besser.
Auf jeden Fall richtig cool gemacht, so mit so 3D-Animationen.
Genau, ist halt super nice.
Die 3D-Grafiken sind total cool.
Ja, finde ich cool. Bin ich großer
Fan.
Also
nur schon deswegen, also selbst wenn man es nicht spielt, lohnt sich das anzuschauen. Ja, man hat es auch, ist nicht super viel Text. Man kann sich das kurz mal auch durchlesen. Ist ganz interessant. Und eben visuell auch wirklich super cool gemacht. Und dann, last but not least, also manchmal muss man ja so Pakete, Dinge verschicken. Und da gibt es so ein Postadress-Dingsi, wo man einfach auf der Webseite ausfüllen kann. Und dann kann man da auf Adressetikette ausdrücken, klicken und dann generiert das die Etikette so, wie sie aussehen soll, mit den Zonen für Barcodes und Zeug. Und
okay, das ist cool.
Okay.
Ich musste letztens halt wieder mal was wegschicken und dann hatte ich, ja, es gibt die auch so als Aufkleber, die du halt kaufen kannst. Und dann kannst du es von Hand ausfüllen, aber meine Handschrift ist halt nicht so.
Ja.
Und das kannst du halt am Computer ausfüllen, du kannst es selber einfach ausdrucken, du klebst es einfach drauf und irgendwie gut ist und scheint okay zu funktionieren.
Ich weiß nicht, bei uns gibt es DHL und wenn du so eine Briefmarke hast, dann bekommst du einen QR-Code, nachdem du den ganzen Text eingegeben hast und das lässt du dann ausdrucken von Packstation oder so.
Wenn du DHL, das mit DHL verschickst, dann ja. Aber wir haben hier auch so eine normale Post.
Der ist eine normale Post hier jetzt wieder.
Ist ja
wir haben noch Hermes.
Na, aber das
und wir haben noch
das
UPS und das sind beides schon wieder weniger.
Ja, aber das ist ja alles privat, oder? Es gibt ja auch dann die Deutsche Post.
Nee, DHL ist Deutsche DHL. Post. DHL ist
was?
Deutsche Post. Ja, ja.
DHL ist, gehört der Deutsche Post.
Ja, ja, genau. DHL ist Deutsche Post. Ja, also das ist bei uns ein bisschen verwirrend. Die Briefe werden von der Deutschen Post verschickt und DHL macht die Pakete, aber die gehören zusammen, aber sind nicht die gleichen irgendwie. Jetzt aber schon wieder ein bisschen. Die haben sich angenähert, auch in der App. Also
okay.
It's complicated.
Never mind, ich habe nicht gefragt, es interessiert mich auch gar nicht, muss ich sagen.
Sorry, ich erzähle jetzt leider noch mehr darüber, über unser duales System von DHL und Deutscher Post. Ja.
Funktioniert gut für euch, ne?
Ja, ja. Nee, auf jeden Fall kriegst du dann da quasi so einen Code und den kannst du entweder ausdrucken. Ja, ja.
Also das gibt's auch hier, das könnte ich bei der Post, könnte ich das auch irgendwie direkt machen.
Aber gut.
Boah.
Ist ja schön, dann hast du quasi eine Nische für was auch immer Etikettenausdrucker gefunden.
Genau, falls ihr sowas braucht, da gibt es so eine Webseite, die macht das. Mhm. Funktioniert. Habe ich
ja
ausprobiert.
Aber das, was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass die nicht ganz passen auf die Vierecke auf der
ja,
Webseite.
Ja, das ist aber nur auf der, wenn du nachher auf Adresse, Etikette ausdrucken gehst,
das
dann passt
okay.
Es. Es ist irgendwie
ist
nur
nicht,
auf der Webseite ein bisschen
das
kaputt.
Das ist nicht in Ordnung. Die sollte doch da wenigstens auch richtig sein.
Ja, ich meine, ja, ich war auch ein bisschen so, aber dann, wenn du es halt ausdruckst, ist es halt richtig und das ist eigentlich das, was drauf ankommt.
Komisch.
Ja. Ja, ich nehme an, irgendwelches JavaScript-Spacing-Font-Problem.
Mhm. Wahrscheinlich wird es dann aus LaTeX rausgerechnet. Oder
ja, irgend sowas. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Ist mir auch
tatsächlich. Naja, okay.
Egal, es funktioniert, das ist alles, was zählt.
Ist ja auch schön.
Sehr schön. Und
so, dann habe ich noch den zweiten verbraucherzentralen Link für heute. Damit das Online-Shopping jetzt auch wirklich sicher ist, hat die Verbraucherzentrale nämlich auch einen Fake-Shop-Finder. Nein, ist nicht dafür, dass man die Shops findet, indem man sein Geld verbrennen kann, sondern ist dafür da, ist dafür da, dass man die URL von einem Shop, wo man ein echt gutes Angebot gefunden hat, aber von dem man noch nie was gehört hat, da pasten kann und dann haben die offensichtlich einen Kriterienkatalog hinterlegt, anhand dem sie dann abklappern und einem sagen, ja, wahrscheinlich kannst du da einkaufen oder nee, kauf da lieber nicht ein, sieht komisch aus.
Ja, ich werde jetzt hier gleich mal dieses Nitro-Key Shop-URL prüfen.
Ja.
Dann steht da bestimmt unseriös, weil PayPal.
Mhm. Bestimmt nicht. Weil sie kein Vero anbieten.
Ja.
Ja.
Nein. Also sie haben ein Impressum, die Firma ist im Register, sie haben wohl eine existierende Steuerumsatz-ID mit übereinstimmender Adresse, ist in Deutschland gehostet und die Domäne besteht schon lange, seit 2012.
Okay, was machen wir jetzt hier? Keller.io.
Das gehört uns ja nicht.
Ist ja egal, kann man trotzdem überprüfen. Wir sammeln die verfügbaren Informationen. Er sammelt, warte.
Oh, er sammelt.
Ja. Und
gut, und während der noch sammelt, können wir uns ja auch sammeln und uns verabschieden für diese kleine, feine Sendung, der ersten im Jahr 2026.
Verrückt.
Und trotzdem haben wir schon so viele tolle Sachen geschafft. Und natürlich, wie immer, auch mit euch, für euch. Und ich hoffe, genau. Schickt uns tolle Kommentare zu den ganzen Projekten, die wir gemacht haben. Und ja, dann hoffe ich mal, wir hören uns in wenigen Tagen wieder, weil wir wollen ja mehr Sendungen machen als letztes Jahr.
Nein, gleich
und ganz
viele
Sondersendungen.
Hm? Gleich viele Sendungen wie letztes Jahr.
Mindestens gleich viele, aber eigentlich mehr. Und mehr Sondersendungen vor allem.
Ah ja. Na dann, mehr Sondersendungen.
Und ja, dann wünsche ich euch bis dahin, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß
am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.